willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Der Matthias.
Guten Tag.
Und ich bin der Daniel. Und wir beschäftigen uns heute mit Dingen der Alltäglichkeit und befinden uns also in einem Smalltalk. Es ist der zweite Smalltalk, den wir aufzeichnen. Dank eines technischen Effektes müssen wir das Ganze nochmal aufzeichnen. Das ist schade, aber wir haben alle noch gute Laune eingepackt und...
Auch wenn du jetzt zur Eile drängst, irgendwie schon seit Anbeginn der Aufnahmezeit.
Ja, ich bin mit diesen Gin-Gesprächen nicht ganz, da kann ich nicht so viel mitreden. Hätten wir jetzt über Dr. Pepper Cola gesprochen, hätte ich gesagt, ja gut. Das ist ein Thema, da kann ich, ne? Ja.
Vielleicht kann man Dr. Pepper auch mit Gin mischen. Habe ich noch nie gemacht, aber.
Mit Sicherheit. Aber ist es nicht hier Whisky-Cola nicht eigentlich?
Habe ich, glaube ich, letztens wieder in Dosenform gesehen. So, ja.
Ja, aber ist das, also bei Whisky gibt es ja viele Leute, die furchtbar aufschreien, wenn man das mit irgendwas mixt oder auch nur Eis reintut. Wie ist das denn beim Gin?
Du diese Steine reintun.
Beim Gin gehört, ist das jetzt nicht so verpönt, das zu mixen?
Jetzt bin ich doch der Gin-Experte hier.
Jetzt bist du doch der Gin-Experte.
Es ist, wird tatsächlich sogar eine Kunst daraus gemacht, was du dann da reinmischt. Ob es dann, oder hier bis zum, hier packst du da eine Gurke rein, eine Limone, eine Zitrone am Ende, presst die ein bisschen aus, rührst ein bisschen. Es gibt auch andere Tonic-Water-Varianten. Und wenn du sowieso schon sagst, ausschließlich Tonic-Water, hast du ja auch noch mal zig Varianten. Also ich glaube, das ist gerade das, was, glaube ich, auch diesen Gin-Hype gerade so ausmacht, dass die Leute wissen, du kannst in den Laden gehen, du kannst dir einen Gin holen, dann holst du dir ein x-beliebiges Tonic-Water und dann mischst du den zusammen. Dann sagst du deinen Gin-Experten-Freunden, ey, ich habe auch mal Gin-Tonic probiert, war okay. Und dann fragen die dich, ja, was hast du denn mit was gemischt? Und dann sagen die dir sofort, das kannst du auch nicht machen. Das kannst du aber auch nicht machen. So, da musst du also hier doch das Dry-Muss da rein. Und außerdem einen Limonenschnitz, bist du denn verrückt? Nee.
Doch,
da muss noch ein bisschen Wacholder rein und dann noch hier eine kleine Zitrone.
Zimt.
Gibt es bestimmt auch, also deswegen, da ist quasi, also wenn du, so wie du das dann machen möchtest, du kannst auch daran natürlich völlig snobistisch wieder rangehen, wie an jedes Hobby auch. Ansonsten muss ich aber sagen, ich gehöre jetzt zu diesen
Gin-Fans. Wir haben ja eine kleine Reihe hier. Ich erinnere mich, ich habe das Waffrezept von meiner Mutter gepostet mal. Patrick hat über seinen Nacho-Teller gesprochen. Was denn jetzt, um die Reihe zu vervollständigen, was ist jetzt dein Gin-Rezept? Also, wie machst du das denn? Oh, scheiße, ich habe Wasser gerade ausgekippt hier, direkt über mich.
Direkt? Es gibt Schlimmeres,
direkt
oder?
Schön über die
also, bei diesen Temperaturen ist so ein bisschen Wasser abbekommen, jetzt auch nicht das größte
Füße reinhalten. Ist es eiskalt.
Es ist wirklich sehr kalt, ja, aber es ist eigentlich nichts passiert, es ist nur auf dem Tisch ausgegossen worden und teilweise auf dem kostbaren Laminatboden. Oh nein!
Ich glaube, in der Uni München oder so haben die das ja jetzt als Protest gegen Seehofer gebracht.
Ach, das habe ich gesehen. Was für ein... Alles klar.
Echt?
Da haben sie sich alle mit Wasser übergossen und auf den Boden gelegt, um sozusagen die Ertrunkenen im Mittelmeer zu repräsentieren.
Da bin ich schon, zu konservativ geworden. Bin ich schon zu lange weg aus der Uni, glaube ich. Mittlerweile,
aber
also da wäre ich, glaube ich, in schallendes Gelächter ausgebrochen, wenn ich das gesehen hätte, direkt vor meiner Nase.
Naja, aber der Grund, sich zu
aber schön, dass ja die Jugendlichen sich engagieren.
Es gibt ja nicht viele Leute, die irgendwas machen. Aber das führt uns komplett weg. Sorry,
genau,
der Wasserunfall hat uns hier gerade weggeführt von unserem das Rezept. Also, was musst du,
gut, also
was schmeißt du da rein?
Mal, also soll ich jetzt mal meine Wohlfühl-Kombo geben, wo ich sage, so, das funktioniert für mich und das würde ich sagen, das ist eine sehr gute, das ist aber jetzt richtig blanke Werbung ja schon fast.
Das ist egal, dafür sind wir
ja,
hier.
Alles klar, gut, also ich nehme gerne Flaschen, falls da jemanden kennt, der jemanden kennt. Also ich würde bevorzugen den und empfehlen Tanqueray Nummer 10. Also Tanqueray Number 10. Ist auch gar nicht so teuer. Ist eine Durchschnittsmarke, aber auch nicht der billigste, gebe ich zu. Den mit Standard Thomas Henry Tonic Water und dann nicht Zitrone, Limonenschnitz rein. Schön mit Eis auffüllen und Abend genießen.
Hast du gewisse Mengenangaben, kann man dann hoffentlich auf unserer Homepage dann nachlesen.
Mache ich nicht und ist...
Ach so, du machst das nach
Gefühl? Ich mach das nach
Gefühl. Ja, dann sag doch mal so ungefähr. Also ein halbes Glas Gin, sagst du?
Das Problem ist, wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich jetzt, könnten ein paar Bekannte schon wieder, was machst du denn da? Ja, es könnte sein, dass ich immer zu wenig Gin reinnehme. Also bei mir ist es manchmal echt immer nur so ein Finger oder zwei Finger breit und je nach Größe des Glases fülle ich dann also eigentlich auch komplett mit Tonic Water auf. Dann habe ich diese riesigen Eiswürfel, die ich dann da reinpacke und da ist auch schon mal ein halbes Glas weg. Also ich glaube, ich habe eine sehr, sehr Tonic-Water-lastige Mischung. Aber ich mag das so. Ich möchte mich ja nicht besaufen. Aber das kann natürlich dann jeder, ne, dann so
machen. Ja, ausgezeichnet.
Aber das ist jetzt so eine Angabe. Wirklich dann nur so ein, zwei Finger und dann auffüllen.
Irgendwann machen wir mal so ein Rezeptbuch dann daraus mit den ganzen Sachen, die wir haben. Dann gucken, was wir beim nächsten Mal wieder natürlich, haben.
Dann nochmal als Geheimtipp. Ist unangenehm, aber es lohnt sich dann natürlich, und so habe ich es jetzt mir mittlerweile auch gemacht, das ist dann der Schritt weiter, schön diese kleinen Tonic Water Flaschen, die man richtig schön mit einem Flaschenöffner aufmachen muss, keine große PET-Drehverschlussflasche. Ich kann verstehen, fängt man an, macht man es erstmal mit einer PET, ist okay, kann man machen, aber eigentlich müsste dann die große 1 Liter Flasche auch innerhalb von 2 Tagen weg und wer will so viel saufen? Dann sind natürlich die kleinen Flaschen deutlich besser. Und ich glaube, ich hatte das im Bekanntenkreis einmal erzählt, dass ich mich einmal gewundert hatte, warum der Gin so scheiße schmeckt. Ne? Genau, weil das Tonic Water offen zu lange im Kühlschrank stand. Ja, und das war gar nicht schön.
Ja, das gilt ja auch für Softdrinks oder sowas. Ne? Das schmeckt eben einfach nicht, wenn das Zeug irgendwie zu lange rumsteht. Dann muss es irgendwie komplett konsumieren und das kann auch manchmal zur Aufgabe werden. Ne?
Ja, bei Daniel kann ich mir jetzt vorstellen, Patrick, Lust bekommen?
Ich hatte, wie gesagt, vor kurzem einen Gin Tonic, den fand ich nicht so prickelnd. Aber ich lasse mich gerne von dir nochmal eines Besseren belehren. Vielleicht haben die das in dem Laden auch nicht vernünftig hingekriegt.
Okay, du warst in einem Laden und hast
in so einer
professionellen
Kneipe-Lokalität. Wir saßen einfach abends zusammen und dann sagte irgendjemand, ey, lass uns doch alle einen Gin Tonic trinken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme auch einen. Und dann haben wir alle einen getrunken und ich fand den eben nicht so super duper knorke.
Es gibt also ja die Geschmacksrichtung vor allen Dingen, also da ist ja so viel, dass eigentlich, ja gut, wenn ich jetzt könnte man richtig hier, das wäre auch schon fast irgendwie snobistisch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, bloß weil er jetzt einen kennt, heißt das ja eigentlich gar nichts. Ne?
Ja,
aber es gibt wirklich immer... Wirklich sehr, hier, das ist sicher, mit Wacholder-Aroma, bisschen mehr Limone drin, bisschen bitterer, also, ja.
Ja, das ist, glaube ich, ich habe das beim Whisky ja auch irgendwie gehabt, ne, ohne mich da jetzt zu tief mit auszukennen, ne, ich habe das immer irgendwie nie gemocht und dann hat man mal einen gefunden, der ganz okay war oder ganz gut geschmeckt hat. Ich glaube, da ist immer viel rumprobieren mit eingeschlossen sozusagen.
Ja. Es hilft, und das so bin ich ja auch da dran gekommen, wenn du einen Bekanntenkreis hast, die haben dann einfach 3, 4 Flaschen auf dem Tisch stehen und kosten sich selber dadurch und du kannst einfach hier und da mal rumprobieren. Und dann, dann kannst du auch einfacher nachher sagen, ach, wisst ihr was, Leute, das ist nichts für mich. Und das ist ja dann auch okay.
Genau.
So, das war
aber Daniel wollte uns noch ich frage mich, wie viel Daniel jetzt mit Dr. Pepper gefüllt hätte, weil er am Anfang ja so...
Ja, er hätte wahrscheinlich Stunden darüber reden können.
Oder hat das selber angestoßen und sich am Anfang noch beschwert.
Ich habe es selber angestoßen. Ja, ist...
Wollt's uns hier nur...
Ist ja auch... Wie gesagt, für mich geht es darum, irgendwann diese Rezeptreihe zu füllen. Entschuldigt übrigens meine Stimme. Ich habe mich gerade etwas verschluckt an dem restlichen Wasser, was in diesem Glas noch war. Aber gut.
Wird das dann
so heiße Temperaturen. Und Daniel wohnt im Dachboden und verschüttet das kostbare Wasser verschluckt sich auch noch daran.
Ja, das hört, das sind die harten Zeiten im Moment.
Ja, aber Wasserknappheit haben wir noch nicht, im Gegensatz zu Pommes.
Nee.
Ich habe den Artikel mittlerweile selber gelesen.
Ich habe nur das, bei Facebook gab es irgendwie ein Sharepick. Wir hatten gestern, haben wir damit mit der Krisenmeldung angefangen, dass die Pommespreise steigen wegen der Missernten.
Die werden nicht nur, also die steigen nicht nur, sondern die Pommes werden auch kürzer.
Ne? Die werden auch noch kürzer.
Die großen Knollen, die für die Pommesproduktion nötig sind, fallen aus dieses Jahr aufgrund der
schlechten. Ja, aber ist das jetzt mal unter uns Pommes-Experten, ist das tragisch, dass Pommes kürzer werden könnten?
Ach, also ich mag so eine lange Pommes eigentlich ganz gern.
Aber das Problem ist, also knusprig müssen sie ja sein. Und da ja, ist natürlich bei kleineren ein bisschen...
Ja, das ja, wenn, also wenn die kleiner sind, hast du natürlich mehr Oberfläche, das von dem Frittierfett durchzogen wird. Eigentlich, also...
Das ist wirklich eine schöne Vorstellung.
Den Tipp, ja, wenn halt diese wenn die gesündesten Pommes, dann halbierst du Kartoffelscheiben und schmeißt die rein.
Ja, ist natürlich nicht schlecht, ja. Kann man ganz gut essen. Ja, ich habe eine andere Krisenmeldung ist hier für alle Weinliebhaber, ne, die Weinlese findet in diesem Jahr so früh statt wie noch nie. Also auch das ist dem ungewöhnlichen Wetter geschuldet, was doch sehr heiß ist.
Ja, stimmt. Wir müssen jetzt selber ein bisschen gucken, so als Warnhinweis, wie Daniel am Anfang sagte, ohne Namen zu nennen. Also ich habe die letzte Aufnahme versaut. Stimmt. Und das heißt, wir hatten... Ja, aber ich kann... War sehr respektvoll von ihm, aber ich kann es ja machen. Und wir haben, also eigentlich haben wir, glaube ich, die erste halbe Stunde des Aufnahmeversuches damit verbracht, uns über das Wetter zu beschweren. Deswegen haben wir vielleicht alle jetzt ein bisschen, also haben wir schon gemacht und es ist grauenvoll. Genau, Daniel ist auf dem Dach. Ich habe noch die extra Geschichte, meine Klimaanlage ist auf dem Weg und will einfach nicht kommen.
Auch heute nicht
und der Versandstatus hat sich auch immer noch nicht verändert. Und das heißt, ob sie morgen kommt, ob sie überhaupt kommt, steht mehr oder weniger im zur Frage, ich versuche mich jetzt also irgendwie doch einzurichten und versuche mich dann angenehm zu überraschen, wenn sie doch tatsächlich diese Woche noch erscheint. Werden wir sehen.
Ja, hoffen wir das Beste. Also es wäre ein Stück Lebensqualität, was du dir dann erkauft
hast. Finde ich auch, ja.
Das ist wohl wahr. Ja, ich habe, weil mir das auch so schwer gefallen ist, sozusagen jetzt, ich kann nicht nochmal dieselben Sachen erzählen, die wir beim letzten Mal erzählt haben, das ist ja auch irgendwie langweilig. Habe ich im Discord gefragt, ob Leute irgendwie Themen reinschmeißen wollen hier für den Smalltalk. Aber es hat sich nur eine Person gemeldet, die gefragt hat, was für Themen kann man sich denn so wünschen? Und dann kam da keine Antwort mehr, nachdem ich gesagt habe, ja, alles Mögliche, nur keine Verlagsthemen.
Lass mich raten, das hast du 5 Minuten vor Aufnahmetermin gemacht.
Nee, zwei Stunden, glaube ich, vorher.
Ja, gut. Aber kann man nichts machen.
Ich meine, ist egal. Wir werden ja jetzt wohl noch Themen finden. Also ich habe zum Beispiel gestern Abend
natürlich.
Die Verlegerin.
Du hast geguckt. Nightcrawler gesehen. Ach so.
Ja, okay. Nightcrawler hatte ich vorher schon gesehen. Da haben wir schon drüber gesprochen.
Was ihr jetzt nicht mehr mitbekommen könnt. Weil,
ja, das stimmt, ja.
Aber stimmt. Auch der lohnt sich.
Was die Verlegerin.
Gibt's bei Netflix. Gibt's bei Netflix Nightcrawler. Guter Film.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, die Verlegerin.
Die Verlegerin.
Die Post. Genau, und ich war, also es ging ja um den großen Skandal im Weißen Haus und die Verlegerin, die sich dafür einsetzt, dass es durchkommt. Und ich bin da relativ unbedarft reingegangen und habe dann gemerkt, dass wir über dieses Thema gestern noch gesprochen hatten quasi, weil es geht um die
Vietnam
Paper, genau, um die Pentagon Paper, die gemacht worden sind von McNamara und die dann irgendwann in die Öffentlichkeit kamen und man dann rausgefunden hat, dass die Regierung eigentlich seit Beginn des ganzen Konfliktes, ja, gelogen oder mindestens schön geredet hat. Nein, gelogen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, was den Kriegsverlauf anging. Und da wird sozusagen diese Geschichte dargestellt, war ja erst bei der New York Times, die dann das ja irgendwann nicht mehr bringen durfte und dann war sozusagen bei der Washington Post und gerade auch bei der Verlegerin dann die Frage, bringen sie das dann oder bringen sie es nicht? Und ja, war ein guter Film, so der typischen Filme, die so in diese Richtung gehen, die dann so ein bisschen pathetisch irgendwann werden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber die natürlich diesen Freiheitsbegriff dann doppelt betonen. Aber konnte man...
Im Vergleich... Ja, sorry.
Nee, sag ruhig.
Im Vergleich zu den, meiner Meinung nach, einem der besten Journalistenfilme, Die Unbestechlichen.
Müsste ich nochmal gucken. Kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Ich glaube, er war so ein bisschen anders aufgezogen, weil es weniger um die Recherche ging. Also die tauchte zwar auch auf, aber die war jetzt vielleicht nicht ganz so das Gravierende, weil sehr schnell sehr klar war, um was es ging. Und auch sehr schnell sehr klar war, dass da die Regierung Geschichten erfunden hat oder nach außen eben so getan, als wäre dieser Krieg zu gewinnen. Und das war eigentlich von vornherein alles bekannt. Also es gab diesen Rechercheeffekt sehr viel geringer.
Ah, okay. Der ging so ein bisschen unter letztes Jahr, der Film, hatte ich den Eindruck.
War auch mein Eindruck. Ich weiß auch gar nicht, ob der beim Oscar irgendwo auftauchte.
Doch, ich meine schon.
Ja, auch aber hat er
gewonnen? Meryl Streep und Tom Hanks, irgendwie ich glaube, zumindest Meryl Streep. Ne?
Ja, aber ich glaube, nur nominiert, oder? Also,
ja.
Genau.
Aber die fanden schon statt und ich glaube, The Post war auch ein nominierter Film als bester. Aber das ist, gefährliches Halbwissen gerade.
Ja,
okay.
Ich glaube, dadurch ging der dann so ein bisschen unter. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der ist einfach ein weiterer Vertreter dieses Genres, wenn du so willst. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er da besonders raussticht, sondern der hat einfach gut diese Geschichte nochmal rübergebracht, wie sie sich damals ereignet hat.
Ja, solide ich, abgeliefert.
Ja, finde ich aber, also ich, dann finde ich interessant. Also dann gebe ich meine 10 Cent auch dazu. Ich hatte den auch gesehen. Und vor allen Dingen hast du den ja jetzt eigentlich im direkten Zusammenhang mit der Vietnam-Doku hier von Novak und Burns gesehen. Mhm. Für mich war das ein Problem, gebe ich zu. Weil was ich dann auch im Gegensatz zu Die Unbestechlichen, den ich für deutlich besser halte, was mein Problem dabei war, dass ich eine persönliche Geschichte gesehen habe über Tom Hanks und Meryl Streep. Anstatt dieses wahnwitzige, sozial und politisch wichtige Thema über die Präsidentschaft auch und über das, was das für den Krieg bedeutet, für die Pressefreiheit, für das politische System. Ich fand die Wucht, was das eigentlich war, nicht korrekt dargestellt. Ich hatte das, also weil man sich meiner Meinung nach zu sehr darauf fokussiert hat, was heißt das denn jetzt für diese Witwe und ihre Zeitung und ihre zugegebenermaßen kleine Zeitung. Das fand ich schade, gebe ich zu.
Ja, es gibt ja wohl noch irgendwie einen Film, eben The Pentagon Papers oder die Pentagon Papiere. Den hatte ich geguckt, ob es den irgendwo noch gibt, um ihn quasi hinterher zu schieben. Aber der ist auch schon zu alt und ich glaube auch nicht, dass er irgendwo bei den Streamingdiensten auftaucht. Ich glaube, man konnte ihn bei Amazon noch nicht mal finden. Also es ist sozusagen, ja, vielleicht war das von da so ein bisschen missverständlich. Das ist eher eine Biografie gewesen als eine Darstellung dieser ganzen Geschichte um die Papiere und was sie für Auswirkungen hatten. Das ist in der Tat immer nur so ein bisschen am Rand mitgeschwommen. Ja. Es ging eher sozusagen um den Kampf, den dann diese Redaktion für die Pressefreiheit und so und ihr Risiko, was sie dann eingegangen ist und so weiter. Das ist dann sozusagen der pathetische Teil, der dann so ein bisschen stärker dann dazu kam.
Aber mal, das erinnert mich, das wäre so ein bisschen gewesen, als wenn jetzt, wie hieß der, Spotlight. Als hätte, ja. Spotlight hat es aber auch richtig gemacht, hat die Wucht dieses Themas in den Vordergrund gestellt, ohne dass die doch sehr, sehr guten und herausragenden Darsteller und deren persönliche Befindnisse im Vordergrund waren. Die waren auch wichtig dafür, für die Geschichte. Aber wie gesagt, ich vielleicht, ja gut, ist ja auch eine persönliche Sache. Für mich waren dann Meryl Streep und Tom Hanks und deren Dynamik war für mich so dominant, dass ich das, also
aber ich glaube, der Titel macht ja schon deutlich, es geht um die Verlegerin, nicht um die Papiere sozusagen.
Ja, also Englisch heißt er ja The Post und die, also ne, nach der Zeitung und nicht die Verlegerin.
Der jetzt hat er dich.
Ja, aber es war ja auch der. Aber ich könnte ja jetzt einfach sagen, dass das ja auch der erste Moment war, wo die Washington Post wirklich überregional quasi Bedeutung gewonnen hat, weil sie mit der Times auf einer Wellenlinie plötzlich stand und Bedeutung gekriegt hat. Was ein paar Jahre später noch mal viel gewaltiger sich auswirken sollte. Ne?
Ja, aber ich will, also man kann den, das ist ja auch ein guter Film, man kann ihn auch genießen, aber ich fürchte, die Nähe zu diesem Thema und dieser Doku, die ich so großartig finde, ich hatte, glaube ich, wie gesagt, ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Wucht erwartet und weniger die Fokussierung auf diese persönliche Geschichte von dieser Verlegerin. Und das ist ja völlig okay, wenn man das in diese Richtung. Das war vielleicht dann einfach nicht das, was ich sehen wollte, wenn es alles darum geht.
Ja, ich bin für gespannt. Mich war es ja einfach dadurch, dass ich unvorbereitet, also für mich war das war ehrlich gesagt noch nicht mal wirklich klar, dass es einen realen Hintergrund hat, sondern so nach dem Motto, wir nehmen hier mal so eine Geschichte und gucken mal. Also so, ne, so bin ich an diesen Film reingegangen und dann plötzlich, oh Moment mal, das ist ja Vietnam. Und also, man muss dazu sagen...
Du hast das doch vorher gesehen, oder nicht?
Nee, ich glaube, ich habe auf die Rückseite... Ja, nein, sobald der Film anfing und dann diese Vietnam-Geschichte auftauchte, da wurde mir das klar.
Ah, okay.
Aber ich wusste bei dem Film nicht, dass er diesen Hintergrund hat.
Ah,
alles ich habe nur die Rückseite gelesen oder überflogen. Ich glaube, da wird das nicht so deutlich, was so der Hintergrund ist. Und von daher wurde ich vielleicht sogar positiv überrascht und du vielleicht eher so ein bisschen negativ überrascht. Man sollte vielleicht noch mal kurz zur Einordnung sagen, für die, weil wir haben ja gestern drüber gesprochen. Es gibt
Ich glaube, das mag der Hörer am meisten.
Es gibt eine super Dokumentation zum Vietnamkrieg auf Netflix. Zehnteilig, alle mindestens Spielfilmlänge, also irgendwie 1,5 Stunden und häufig mehr, die wir euch einfach nur empfehlen können, sich die anzugucken, weil es einfach nicht nur den Kriegsverlauf zeigt, sondern vor allen Dingen auch das, wie das in Amerika sich niedergeschlagen hat und wie dort die Entwicklung war. Also wir haben gestern dann noch viel mehr über andere Dinge gesprochen, aber das tut mir leid.
Sag das nicht immer, die Leute sonst, ach, die Folge muss ja richtig toll gewesen sein.
Nein, war sie nicht.
Also nee, sie war eigentlich ziemlich schlecht.
Die ist jetzt schon besser.
Die ist jetzt schon besser, genau. Ja. Allein schon wegen der Gin-Geschichte.
Danke.
Gerne.
Habt ihr denn Shape of Water inzwischen gesehen?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Nein.
Immer noch nicht. Ja. Aber du hast ihn, glaube ich, gekauft, aber noch nicht gesehen, ne?
Doch, ich hab ihn auch gesehen. Ich bin noch unschlüssig. Okay. Ja, aber guckt ihn vielleicht erst nochmal, bevor wir dann darüber reden.
Ja, ich wollte ihn auf jeden Fall noch sehen. Also nicht nur, weil er den Oscar gewonnen hat, sondern natürlich auch, weil er von Guillermo del Toro ist, was grundsätzlich ja schon mal erstmal interessant ist.
Also, ja.
Na, muss ich schon sagen.
Wie gesagt, ich bin skeptisch. Ich vermute eine sehr schlichte Romanze, kitschig, aber ich möchte ihn auch sehen, weil ich sag mal, so ein Oscar gewinnt ja nicht einfach so. Also, ne, aber ja, das Schlimme ist, wenn ich das schon so sage, dann ne, es fällt, man kann Filme nicht mehr so. So ganz neutral wird schwierig.
Ja, darum bin ich ganz froh, dass ich bin irgendwie in letzter Zeit an die Filme eigentlich relativ ohne Erwartungen ran. Das klingt irgendwie jetzt auch negativer, als es gemeint ist, aber...
Ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist.
Das ist so genau, ich bin bei vielen Filmen, weiß ich einfach nicht, was es kommt und kann mich dann positiv...
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest dich dann positiv überraschen lassen, sozusagen.
Ja, oder einfach mal gucken, was das bringt.
In dem Zusammenhang können wir vielleicht etwas anschneiden, was wir gestern nicht besprochen haben.
Vielleicht kommst du jetzt auf ein ähnliches Thema, was mir nach so einer Filmdiskussion häufig jetzt in letzter Zeit im Hirn rum... Leg mal los, Daniel.
Nee, ich glaub nicht. Ich hab zwei Dinge. Das eine war vielleicht sogar das, was du meintest. Also, dass man... einen Film nochmal guckt und dann ein anderes Sehempfinden hatte, aber ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen.
Das hatten wir, glaube ich.
Und das andere ist die, und das andere ist die Comic-Con, die lief mit den ganzen neuen Trailern aus den unterschiedlichen Universen. Das guckt man sich so an, ne? Also, aber ich fand da jetzt kein der Trailer wahnsinnig beeindruckend, sodass ich sage, mein Gott, den muss ich ganz dringend im Kino sehen. Oder
ich bilde mir nicht ein, jetzt irgendwie alles gesehen zu haben, aber ich glaube, wir drei hier zumindest sind zumindest auf dem Stand, dass wir alle diese nette Zusammenfassung von Red Letter Media gesehen haben. Gehe ich da richtig in der Annahme?
Ja, also
Okay.
Aber, ich hab die gesehen.
Titans und Star Trek und Ant-Man, der läuft gerade.
Aquaman. Shazam.
Ich habe keine Trailer davon gesehen.
Ach, das kennst du alles gar nicht.
Ihr könnt gern frei darüber reden, weil auch da, ne, ich muss sagen, durch diese ganzen Franchise-Geschichten, irgendwann hat sich bei mir da auch eine gewisse Sättigung eingesetzt. Ich glaube, wir hatten das schon mal hier.
Ja, in der Tat.
Ja, ich glaube, so das Frage kommt kam, jedes Mal, gut, wenn wir über Comic-Verfilmungen reden.
Genau, so da weiß ich irgendwie, zumindest habe ich eine Vorahnung, was mich da erwartet und ich erwarte nicht mehr und Wenn es schlecht läuft, gut.
Aber dann lass uns doch mal kurz einen Blick auf Star Trek Discovery werfen. Ich habe die erste Staffel von Star Trek Discovery nicht zu Ende geguckt. Fand ich, hat mich verloren irgendwann. Ich habe den Trailer gesehen jetzt von der zweiten Staffel.
Ach, die zweite lief noch gar nicht, ne? Das heißt, dann habe ich die erste auch nicht zu Ende gesehen.
Und ja, denkt dran, die erste wurde ja so aufgeteilt.
Ne? Ja, genau.
Ja, aber,
das bringt einen vielleicht ein bisschen durcheinander.
Ja, aber da habe ich...
allein das fand ich ja schon Blödsinn, aber...
Ja, über die Pause hinweg habe ich zumindest irgendwie noch zwei Folgen weitergeguckt oder so, aber dann, nee, also gekriegt hat mich's nicht. Und jetzt ist dann der Trailer eben das, was die Leute dann bei Red Letter Media irgendwie nett analysiert haben, war dann eben, hey, die machen jetzt, die sehen, dass The Orville gut läuft, wir müssen Star Trek Discovery mehr wie The Orville machen. Ja. Und The Orville ist eigentlich eine Hommage an altes Star Trek. Das heißt, wir imitieren eine Serie, die eine Serie imitiert. Das ist irgendwie sehr absurd. Ja. Es ist vielleicht ist es auch zu hart und mich hat das einfach auch irgendwie komplett verloren und ich will nicht absprechen, dass das handwerklich gut gemacht war, so optisch gut aussah.
War das nicht irgendwie so, ich weiß ja nicht, ob das aufgelöst worden ist, dass sie dann in einer anderen Dimension oder anderen Zeitschiene landeten oder so? Und ich glaube, da hatten sie mich irgendwie verloren, weil die haben die eine Zeitschiene nicht mal richtig ausgearbeitet und, na egal, fand ich irgendwie alles sehr strange.
Da ist, genau, es ging wieder in dieses Spiegel, in dieses Böse.
Ja, und ja, fand ich bei dir
okay, das ist jetzt natürlich jetzt heftiger Spoiler, aber ich sag mal, ist ja jetzt schon mit
dabei was her. Ja, genau, das war die erste Staffel jetzt, also, ja.
Ich erinnere mich aber daran, dass wir das in der Folge besprochen hatten, wirklich sogar sehr eingängig, glaube ich, und ich glaube, wir waren alle keine Fans, ne? Ich habe es zu Ende gesehen, Patrick, ich glaube, du hattest das auch zu Ende gesehen, oder?
Nee, ich habe auch irgendwann bei diesem Sprung hat es mich auch verloren. Also ich habe erst gar nicht mitgekriegt, dass es weitergeht, darum, ich weiß noch nicht, wieso man so eine Serie aufsplittet, gab es ja jetzt schon ein paar Mal, wo dann irgendwie die erste Teil der Staffel dann lief und der zweite irgendwie eine halbe Ewigkeit später. Allein das ist schon irgendwie der Moment, wo du dir dann sagst, ja gut, dann hörst du auf, es wöchentlich zu gucken. Also ich glaube, den ersten Teil hatte ich sogar relativ stabil wöchentlich geguckt. Jetzt nicht aus Hype, sondern weil es einfach gut in den Zeitplan passte. Und dann guckst du es wochenlang nicht und dann gewöhnst es dir auch ab, dann dich montags irgendwie hinzusetzen und die Folge zu gucken. Und wenn dann die neue kommt, dann fängst du auch nicht einfach plötzlich wieder an. Also dafür war es eben nicht gut genug, dass du sagst, oh cool, jetzt geht's weiter.
So wie das ich bleib dabei, für mich waren, es fehlten die sympathischen Hauptfiguren und die habe ich jetzt im zweiten Trailer auch nicht gesehen, also im Trailer zur zweiten Season. Und ich habe mir das quasi wirklich dann so nebenbei das Finale und ich fand es nicht gut. Ich fand es wirklich eine schlechtere, generische Science-Fiction-Serie. Das wäre jetzt quasi, gebe ich zu, von den Sachen, die uns da erwarten jetzt in Zukunft auf die jetzt GenCon, fände ich das noch wahrscheinlich mit am langweiligsten. Neben den
Titans. Du meinst, Comic-Con meinst du? GenCon ist ja die Spiele.
Oh, alles klar, da greife ich voraus, ja. Genau. Ich bin dann eher, glaube ich, also ich bin auf Aquaman eher gespannt. Werde ich mir auch nicht im Kino ansehen. Aber ich fand das so, und das ist ja ebenfalls, ne, wir erzählen ein bisschen nach, aber ist ja nicht schlimm, wenn es gut ist, dass die Red Letter Media Jungs auf die Idee kamen, dass es unter Umständen einfach zu spät war, da den Stöpsel zu ziehen, als sie gemerkt haben, ihre DC-Reihe läuft irgendwie nicht. Auch nach, wer ist das? Dawn of Justice?
Justice League.
Justice League,
ich. Ich muss aber kurz nochmal, damit das hier nicht unerwähnt bleibt, ne? Also die haben vergessen, also die haben es nicht mehr geschafft, bei Aquaman den Stöpsel zu ziehen, muss ich sagen.
Sehr Dankeschön. Gut. Dankeschön. Ich hoffe.
Also den gutiere ich hier.
Ich dachte, mach jetzt keine Pause, geh weiter. Musst du innerlich.
Ja, ist okay, so, ja.
Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Dass sie nach dem Misserfolg ihrer eigentlichen DC-Reihe es zu spät war zu sagen, Leute, wir müssen was ändern, und dass Aquaman einfach schon komplett genau in der Produktion war. Das war schon genau zu weit fertig. Das muss jetzt einfach so, wie es fertig ist, mit diesem merkwürdigen Hauptdarsteller, den eigentlich der völlige Unsympath ist. Das müssen wir jetzt irgendwie zu Ende durchziehen. Aber es sah ja nach, ich glaube, irgendwer meinte, es ist ein Star Wars unter Wasser. Es sieht bildgewaltig aus und wird ein Feuerwerk der Effekte und sieht wahnsinnig teuer aus, sagten sie auch.
Also halt gab es schon. Ja. Also ich finde, dieser Kampf DC versus Marvel ist für mich auf der Leinwand doch schon eigentlich sehr klar entschieden, oder?
Ja, das also, kann man so sagen.
Also ich habe da jetzt noch keinen Film von DC irgendwie gehabt, wo ich gedacht habe, boah, den, also die alten Batman vielleicht noch, ne? Aber ansonsten danach.
Ja, klar. Das muss man eben zugutehalten, ne? Also man, es gibt eben, könnten ja immer einen guten Batman-Film machen, also oder eine gute Batman-Trilogie von mir aus auch, wenn es sein muss.
Ich hätte gerne hier, warte mal, als die Nolan-Trilogie auch zu Ende war hier und Robin da ganz unten stand, hätte ich gesagt, warum nicht, hätte ich gerne gesehen. Ja.
Oder was ich auch, wobei vielleicht sollte man es doch lieber nicht machen, aber es gibt eben wahnsinnig gute Sachen aus dem DC-Universum in Richtung Vertigo, ne? Also Sandman oder Constantine.
Da kannst du ja nur enttäuscht werden. Aber ja, wie gesagt, das ist gefährlich. Ja. Heißt aber nicht, dass nicht vielleicht, wenn mal ein Fan, auch ein Regisseur, der damit gut zurechtkommt, sich sowas traut, kann ja immer mal passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte zu dem zu dieser fiktiven Kampf von DC gegen Marvel, da hätte ich jetzt schon gesagt, aber letzten Endes sind das Comic-Verfilmungen, die in die Kinos kommen. Ich habe das Gefühl, dass wenn man daraus so einen Wettbewerb macht, dann feuert man doch eigentlich auch nur so eine Aufmerksamkeitsdynamik, die das eigentlich gar nicht rechtfertigt, oder? Ich meine, das sind einfach semi-gute Comic-Verfilmungen, die dann nach und nach rauskommen. Und mittlerweile hat die Sättigung, glaube ich, ein breites Publikum erreicht. Jetzt müssen sie langsam aufpassen, dass irgendwann nicht nur noch Comic-Nerds und 12-Jährige da ins Kino gehen.
Was mich am meisten nervt, ist, dass die so schnell nacheinander kommen. Also ich sag mal so, ich brauche jetzt eigentlich schon gar nicht mehr in die aktuellen Marvel-Filme reinzugehen, weil ich habe, gut, jetzt Black Panther habe ich jetzt, könnte ich jetzt gucken. Den letzten Avengers habe ich nicht. Aber der nächste kommt ja schon 2 Monate später.
Ja, stimmt.
Wenn du den Film nicht im Kino geguckt hast, den vordesten, dann, klar, dann wirst du den Film immer noch verstehen, weil ehrlich gesagt sind die nicht so schwer zu verstehen. Aber es fehlt dir so ein bisschen immer. Es fehlt dir immer das kleine Bruchstück, wenn du den letzten Film dann nicht gesehen hast. Und ja, das finde ich ist so ein bisschen schwierig dabei.
Aber viel schwieriger finde ich, dass die Filme einfach noch nicht gut sind, die meisten, die dann kommen.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu.
Die können inzwischen einfach eben alles rausholen, packen dann irgendeinen Side-Act dazu, ne? Dann taucht Iron Man irgendwie mal auf oder irgendein anderer Profi, den alle Leute lieben und schon ist auch der kleine neue Held plötzlich der Superstar. Und kann man sich angucken. Und es ist witzig und darüber läuft das.
Genau, da sind wir jetzt hier die Filmsnobs, die sagen, mögen wir alles nicht und ist nicht qualitativ gut, aber weißt du was, wenn wir da hier Produzenten wären, wir würden es ganz genauso machen. Die Formel ist da, die Formel funktioniert, die schlägt jede Filmpremiere, macht einen weiteren Rekord. Dann am besten noch genau den chinesischen Markt irgendwie integrieren. Das klappt dann offensichtlich auch noch ganz gut. Ist klar, werden die Filme nur noch schlechter, aber es interessiert keinen. Also die Tickets werden noch weiter verkauft. Es funktioniert.
Ja, und sie sind ja auch nicht wirklich schlecht. Also sie sind nicht gut in dem Sinne, dass sie irgendwie fahren wollen. Aber sie schaffen es, einen Abend zu unterhalten, ohne dass sie jetzt denkt, ich habe meine Lebenszeit vergeudet.
Das finde ich schwierig. Wir haben letztens Black Panther gesehen.
Ja gut, den habe ich noch nicht gesehen.
Da kann man jetzt nicht sagen, dass er einem nicht vielleicht sogar den ganzen Abend versaut hätte.
Das kann ich zu dem jetzt natürlich nicht sagen. Aber so bei den anderen, die ich bisher gesehen habe, habe ich gedacht, gut, ne? Ich meine, die meisten davon reicht mir, wenn ich die nebenbei gucke, weil die Handlung kriegst du dann immer noch mit. Aber ich glaube, ja, sozusagen, das muss man dann, und dann reicht das, ist das für so Popcorn-Kino, funktioniert das eben.
Ja, aber ich finde eben auch, also ich sag mal, was schönes Popcorn-Kino, es gab Sachen wie Ant-Man, Guardians of the Galaxy, das fand ich alles klar, das sind einzelne für sich gute Filme, aber ich sag mal jetzt diese Avengers-Reihe zum Beispiel, die finde ich so ein ideales Bild für, boah, das ist wirklich High-Level-Trash, hätte ich jetzt gesagt. Der letzte, der war echt, ich fand das schlimm.
Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ich kann ich auch nicht so sagen. Also, ja. Ja, aber das ist eben,
warum? Die Koppeln.
Aber ich meine, das wird ja jetzt vielleicht noch gravieren dann. Ne? Disney hat ja jetzt Fox endgültig kaufen können. Das heißt, die können auch die Rechte, die da noch irgendwie bei X-Men und, X-Men war, aber doch, ich glaube, X-Men hatte Fox
noch. Doch, X-Men war es.
Jetzt können sie sozusagen noch mehr in die Filme reinpacken und das noch bombastischer machen. Weil ich meine, das ist im Prinzip, Avengers ist ja das, der Film, wo die alles zusammenpacken.
Warum dann nicht mal wieder zu einem guten Buch greifen?
Oho, ein super
Mensch. Hier, müssen wir hier. Ich hab diesen Eindruck, dieser Podcast wird immer mehr zu einer psychologischen Couch, wo wir irgendwie alle zwei Folgen wieder über Superheldenfilme reden, obwohl die uns alle gar nicht interessieren.
Ja, und ich muss doch gerade mich an mein eigenes Schlusswort, glaube ich, an den damaligen Diskussion. Das war immer, wir sind doch gar nicht mehr Zielgruppe eigentlich.
Genau.
Hab ich so das Gefühl.
Und
du hast die Verlegerin gesehen. Es gibt genug andere Sachen, die man gucken kann, die gut sind und die werden auch weiterhin produziert. Es ist nur, die sind wahnsinnig erfolgreich und deswegen, man schafft es tatsächlich zu so einer riesigen Werbeveranstaltung wie der Comic-Con, die Leute da in so ein Stadion da einzuschließen, dass sie sich da so Werbung angucken. Es ist Kultur, es ist überall um uns herum. Daniel, da kannst du uns nicht für kritisieren, dass wir uns auch darüber unterhalten müssen.
Ja, ich weiß,
es ist Zeitgeschichte
so,
gerade.
Ja, aber es ist so redundant. Das finde ich.
Es wäre nur redundant, wenn wir wirklich auch jedes Mal dasselbe erzählen würden.
Wir erzählen jedes Mal
dasselbe. Ich fürchte, wir machen es in leichten Variationen. Erzählen wir.
Okay, Daniel, welches Buch hast du denn so, jetzt gelesen?
Dann gibt es wieder diese ganz spannenden Kurzgeschichten-Zusammenfassungen.
Ja, das ist keine Kurzgeschichte. Ich habe ich habe es aber noch nicht ganz durch, ein ganz kleines, schmales Bändlein Das Pariser Bistro, eine Liebeserklärung von Marc Auger oder Auger. Und da geht es um das Sterben des bekannten und beliebten Pariser Bistros. Fand ich ganz interessant. Ich habe irgendwie ein gewisses Interesse an solchen soziologischen Betrachtungen, beziehungsweise das ist eine sehr persönliche Betrachtung, wie er eben so dieses typische Pariser Bistro kennengelernt hat. Ne? Also dass es eben so ein Ort ist, wo man dann eben isst, sich trifft nach der Uni und so weiter und dann irgendwie da noch diskutiert und so Sachen. Das ist in sehr kleinen, kurzen Kapiteln so zusammengefasst. Ist wirklich sehr schön und hat so ein... verbreitet so eine schöne Stimmung zu diesem Thema. Finde ich irgendwie ganz spannend. Ich habe auch mal ein Buch gelesen aber auch nicht ganz durch, was immer so Einzel-Essays waren, zum Wiener Kaffeehaus. Finde ich auch sehr interessant. Das war so ein bildungsbürgerliches Etablissement sozusagen, ne, wo unterschiedliche Kaffeehäuser für unterschiedliche Richtungen waren. Da gab es diese literarischen Kaffeehäuser und politische Kaffeehäuser und so weiter. Fand ich ganz spannend. So, das ist aber nur ein Randbereich. Komm, ich habe noch was anderes. Das höre ich im Moment beim Autofahren.
Hast du das schon zu Ende gehört auch, oder?
Du musst
auch mal was zu Ende lesen, Daniel.
Das sind insgesamt 5 Bücher und 4 habe ich, ne, 3,5 habe ich durch. Es sind ein Klassiker der fantastischen Literatur. Roger Selesnys Die Prinzen von Amber. Schon mal gehört?
Nee, auch nicht.
Okay. Geht um eine Familie, eben die sogenannten, ne, das sind die Prinzen von Amber. Amber ist eine Stadt im, es ist die Stadt sozusagen, also das beginnt auf unserer Erde, das ganze Szenario. Mit dem Hauptcharakter, der sich irgendwie, der so unter Gedächtnisverlust leidet und dann feststellt, dass er kein Mensch ist, sondern etwas anderes. Ne? Dass er eben jemand ist, der in Amber lebt. Und er lebt nicht nur in Amber, nein, er ist auch ein Prinz von Amber. Ne? Und es gibt diese Stadt inmitten der Dinge und alles andere, was umherum, es gibt unendlich viele Welten, unsere ist eine davon, ist nur ein Schatten von Amber. Amber wirft diese Schatten und das ist so die Urstadt, könnte man sagen, sowas. ich hatte mal so den Eindruck, so ein bisschen wie so Carcosa von dem Königin Gelb, irgendwie so in diese Richtung geht das. Aber zivilisierter, also es ist eben, ne, da laufen noch andere Leute rum und es ist nicht alles voller Wahnsinn und so. Und es geht letztendlich darum, der König ist verschwunden, der Vater, es gibt 9 Prinzen und noch einige Prinzessinnen sozusagen, die aber kein Anrecht auf den Thron haben. Und das sind alles ganz unterschiedliche, merkwürdige Charaktere, die um diesen Thron ringen. Und da passieren dann merkwürdige Dinge. Und das ist ein... Also, das ist, wenn du das vergleichst mit so typischen Fantasy-Romanen wie eben...
Game of Thrones?
Oder Herr der Ringe oder sowas, ne? Das ist völlig anders. Das ist relativ alt. Ich glaube, aus den 70ern. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Das Buch hier rumliegen. Das ist ein wahnsinnig dicker Heineband.
Aber du sagst es, aber das sind 5 Bücher, oder
wie sind viel? Fünf, ja, Novellen würde ich die mal nennen, ne? Die sind jetzt nicht unfassbar dick, aber es sind insgesamt 5 Stück. Die müssten, ja, hier ist nicht eingetragen, von wann das im Englischen erschienen ist. Die Übersetzung stammt aus dem Jahr 81. Hier, 70, 72, 75, 76 und 78, ja. Und dann gibt es nochmal 5 weitere Bücher, die sollen aber nicht ganz so gut sein. Also aus den 70ern, ne, 70er-Jahre-Fantasy ist Appendix N Fantasy, also das, was Gary Gygax auch zu D&D inspiriert hat, also das hat er auch gelesen. Und das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig, also es ist, weil eben keine, diese ganzen...
Klischees werden so nicht abgerufen.
Genau, das ist diese ganzen Tropes, die man kennt, ne, Elfen sind so und das ist so und so weiter, das hat überhaupt keine Bedeutung. Das beginnt eben hier in einem Krankenhaus auf der Erde und dann fahren die mit dem Auto plötzlich über so einen pinken Weg und purpurfarben im Himmel und Merkwürdigkeiten, die passieren und so weiter. Unglaublich faszinierend, also eine sehr, sehr urtümliche Art von Fantasy, macht wahnsinnig viel Spaß und man wird eben überrascht, weil eben noch nicht so viel Bekanntes da ist. Das ist sehr unterhaltsam. Hat mir bisher sehr, sehr gefallen. Und es gibt dann eben, der Reiz an dem Ganzen ist eben, Game of Thrones ist gerade so gefallen, ne? diese Idee, nur einer kann auf diesem Thron sitzen, wer ist es am Ende und warum hassen die sich alle untereinander und was für Verbindungen haben die?
Ja, und im Gegensatz dazu, das ist dann zu Ende geschrieben, ne? Also da kann man...
Es ist exakt, ja.
Kann man tatsächlich am Ende erfahren, wer auf dem Thron sitzt.
Das stimmt, okay. Ja. Das ist richtig. Ist eine schöne Empfehlung wahrscheinlich.
Aber du konsumierst es als Hörbuch, ne?
Hattest ja, glaube ich. Ja. Genau. Okay. Gelesen von Stefan Kaminski. Ja. Sehr gut. Ist auch gut vorgelesen und so. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Das ist nicht schlecht. Sonst habe ich noch einen wahnsinnig tollen Comic gelesen. Der heißt Armand müsste es sein. Das geht um den Leuchtturm in der Bretagne, von dem man diese fantastische Fotografie kennt, wo so eine gigantische Welle sich an diesem Leuchtturm bricht. Und das ist von Emmanuel Lepage. Und das ist eine wirklich sehr stimmungsvolle Geschichte innerhalb, ne, dieses Leuchtturms mit großartigen, so eine Alpengröße, ne, also auch mal wieder so ein Comic-Album, was ich eigentlich sonst nie lese. Sonst immer die typischen US-Dinger oder irgendwelche Manga-Geschichten oder so. Das klassische Comic-Album, so wie früher eben Tim und Struppi oder Asterix oder so. Ne? Nur eben jetzt schönes Hardcover, großformatig und so. Richtig, richtig toll. Unter anderem auch, wie dieser Leuchtturm gebaut wurde und sowas. Faszinierend, ja. Müsste euch bekannt vorkommen, die Geschichte, aber...
Wir sagen jetzt nicht mehr.
Ja. Habe ich vielleicht schon mal dem einen oder anderen erzählt. Wirklich toll, hat mir viel Freude gebracht. Habe ich mal an einem Sonntag schön gelesen. Habe ich hier schön hier Spotify, ne, hier Meeresrauschen angemacht und so. Mal ein bisschen relaxed hier.
Schön.
Im Sessel. Das ist mal ganz schön, ja. Kommt ihr überhaupt noch dazu, was zu lesen? Oder nur der Bildschirm heutzutage?
Soll ich jetzt wieder über meinen... Ich habe letztens nach ein paar Jahren Besitz den E-Book-Reader aufgeladen.
Ah,
sehr gut. Aber benutzt habe ich den noch nicht, tatsächlich. Alles irre. Nein, also es ist, ja, ich nehme das immer wieder vor. Hatte auch wieder ein paar Empfehlungen, aber nein, Nein, also ich habe mal kurz im Urlaub habe ich kurz was gelesen, aber es bindet sich gerade nicht in meinen Alltag so ein. Da ist gerade ja.
Ich hab heute noch ein Interview gelesen mit Daniel Kamper, der war lange Jahre Verlagsleiter bei Diogenes und hat sich da um hier die Maigret-Krimis gekümmert von Simenon. Und der hat jetzt einen eigenen Verlag gegründet, den Kamper Verlag, und nimmt sozusagen die Simenon-Krimis mit in seinen Verlag. So. Und der hatte, ich glaube, mit dem Standard oder Tagesanzeiger, weiß ich nicht mehr genau, hat er ein Interview gegeben. Und da ging es eben um diese Frage mit dem Lesen. Warum denn die Leute irgendwie nicht mehr lesen und so weiter. Und eine Antwort ist eben, dass es eben eine, es buhlen so viele Dinge um unsere Aufmerksamkeit heutzutage, dass Lesen auch erfordert, sich Zeit zu nehmen. Also du musst, also das ist eben etwas, ist ein etwas langfristigeres Projekt und nicht ganz so unmittelbar wie vielleicht
Ja.
die nächste Netflix-Serie oder sowas.
Ja, und das sind einfach Netflix ist idealer Vergleich oder YouTube oder alles, was du so konsumierst. Da ist, glaube ich, die Belohnung ist da schneller zu bekommen, ne? Deine Beschäftigung, ob du abends ins Bett gehst oder nach Feierabend oder zwischendurch oder wo auch immer. Kann ich mir vorstellen, ja, da wird's für Bücher immer schwerer.
Also ich versuche mir das gerade wieder mehr anzugewöhnen, aber das ist immer so das Problem, wenn man dann eins abgeschlossen hat, sich fürs nächste zu motivieren. Merke ich bei mir sozusagen. Wenn ich was habe, was ich gerade interessant finde und es lese, dann schaffe ich es auch, da die Zeit für einzuplanen, aber dann, was liest du denn jetzt? Du könntest das lesen, du könntest das lesen. Oder du kannst bei YouTube jetzt mal gucken, was da gerade so Neues ist. Und ja, man muss sich dann sozusagen.
Ich kann da voll, also
Das
ich
ist, das
kenne
ist,
das. Das war auch letztes
ja.
Jahr. Ja, ich könnte jetzt was lesen oder warte mal, ich glaube bei Netflix war ein neuer Stand-up, den ich noch unbedingt sehen wollte. Dann mache ich den an. Und dann bist du quasi, ne, da fängt einer sofort an zu sprechen und das ist eben die. Ja, es ist ja nicht gut, ne? Das sagt ja keiner. Das ist ja schon fast, kannst du jetzt sagen, wie so eine Droge, diese mediale Beschallung. Aber, naja, gut, jetzt kannst du sagen, ist ein Buch auch. Aber, naja, wäre mal wieder eine interessante Abwechslung. Auf der anderen Seite, wir haben gerade auch von Hörbüchern gesprochen. Sind das vielleicht die neue Arten, wie du Bücher jetzt in Zukunft oder wie Bücher eher in Zukunft konsumiert werden?
Ja, also der Hörbuchmarkt ist ja extrem angestiegen in den letzten Jahren. Das sieht man an, was ich der Amazon-eigene hier ne, Hörbuchlabel Audible zum Beispiel hat ja wahnsinnig viel Kram. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was sie da alles auch lesen. Aber ja, es gibt ja eben nicht alles als Hörbücher, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich aber auch für ein Hörbuch Zeit nehmen. Also ich kann Hörbücher vor allen Dingen deswegen konsumieren, weil ich ja sehr viel Auto fahre.
Ja,
Insofern ist das ein großer Vorteil.
ich finde, wobei das gut funktioniert, ist so Hausarbeitskram, ne? Irgendwie hier aufräumen, da aufräumen, da kann ich super ein Hörbuch bei hören. Also ich glaube, ich habe so die Belletristik ist eher beim Hörbuch inzwischen gelandet, weil ich da eben, ne, das kann ich so nebenbei machen oder irgendwie abends beim Einschlafen, was immer ein bisschen problematisch ist, weil man dann nur noch die Hälfte mitkriegt. Oder eben so
Das
zwischendurch mal.
stimmt.
Das ist so das, wo ich sag, wo ich sozusagen für mich mehr die Schwierigkeit sehe, ist fürs Sachbuch sich die Zeit zu nehmen. Weil das könntest du als Hörbuch nicht. Ich habe das mal versucht mit irgendeinem Hörbuch. Du kriegst zwar irgendwie die Infos mit, aber du kriegst sie eben nur mit. Und du merkst sie dir nicht wirklich, ist so mein Eindruck, weil das eben, wenn du nebenbei noch was anderes machst, ist es andere Art von Konsum sozusagen. Das ist mit einer Geschichte, die dir erzählt wird, finde ich, ist das vollkommen okay, ne? Das passt dabei, aber ich will aus dem Sachbuch irgendwie auch was mitnehmen. Und darum bin ich beim Sachbuch, da habe ich auch meinen E-Book-Reader wieder aktiviert und will das jetzt darauf legen, damit ich mir auch sozusagen Dinge markieren kann und auch irgendwie dauerhafter gesichert habe, als nur irgendwie ein paar Striche dann da drin zu haben. Also da versuche ich
Das erinnert mich an den Punkt, den ich ja gestern gemacht hatte.
Boah, die Leute werden uns so hassen. Die ja. sich hören, die Kommentare. Boah, diesmal haben sie den Vogel abgeschossen.
Die wichtigste Sache,
erzählen wir einfach die noch ganze Zeit von dem Podcast, von dem alten, der nicht aufgezeichnet wurde.
Dass ich sage, wie Patrick das so meinte, es eröffnet sich immer mehr, also, naja, es bilden sich Zeitfenster, in denen du, das hattest du gerade, beim Autofahren, beim Wäschewaschen, beim Aufräumen, beim Kochen zum Beispiel oder wo auch immer, die Leute merken dadurch, dass das immer weiter in den Fokus kommt, ne, immer mehr Leute, denke ich, die damit vorher vielleicht nichts zu tun hatten, merken, ah, der macht das auch, der sagte auch, der hat das jetzt als Hörbuch konsumiert und ich glaube, so kommt das immer weiter, ne, wirklich findet in der Öffentlichkeit statt und immer mehr Leute bemerken, dass sie diese eigentlich ansonsten Leerzeit jetzt mit noch was Effektivem füllen können. Ich muss jetzt gerade daran denken, als du sagtest, die Sachbücher, klar, da ist das nicht ganz so einfach. Wobei, ich gebe zu, ich habe aber auch mit Hörbüchern meine Schwierigkeiten, die Konzentration dann wirklich dauerhaft aufrechtzuerhalten, selbst wenn ich auch nur was aufräume oder Zwiebeln schneide. Aber da komme ich dann wieder auf diese längeren Podcasts, ne? Ob das eben von Wissenschaftlern sind, die dann, also wie viele Leute, dieses ganze Podcast-Ding explodiert, also ist schon explodiert und ich habe das Gefühl, explodiert weiter, ne? Und auch in dem Maße, in dem du das haben möchtest. Wir hatten, ne, hier, es gibt die, klar, es gibt die erfolgreichsten, dann wahrscheinlich die Sex- und Unterhaltung- und
Comedy-Podcasts. Genau, die Sex-Podcasts.
Aber
ja, aber zum Beispiel Fest und Flauschig zum Beispiel, ne, ist ja eben dann als Unterhaltungsding oder so.
Ja, ja und, klar. Aber, ne, klar. Und es gibt dann eben diese schönen Abstufungen, ne, ich höre gerne hier diesen Sam Harrison, Neurowissenschaftler, aber jetzt, ich musste noch als anderes schönes Beispiel, ist euch Joe Rogan bekannt?
Der Name sagt mir gerade was, ich kann ihn gerade nicht einordnen.
Das ist ein, ja, eigentlich ein früher Mixed Martial Arts Künstler, nee, Sportler, der dann aber auch hier in Comedy-Szene reingegangen ist und dann irgendwann hat er angefangen und ist, glaube ich, einer der, ja, wirklich der ersten Figuren, die mit diesem YouTube-Podcast, auf einmal hatte der, und das Format ist ja irre, das ist ja im Fernsehen nicht machbar. Schönes Beispiel vom letzten Mal, wo ich totalen Spaß hatte, da hat er sich einen Schlafwissenschaftler eingeladen und über knapp drei Stunden, in welchem TV-Format ist sowas möglich, unterhalten die sich eben über die verschiedenen Schlafphasen, was ist die neueste Forschungslage, welche sind besonders wichtig, ne, was kann man lernen, was kann man daraus ziehen für den Alltag und diese Figur des Joe Rogan, der dann quasi als normaler Typ, aber ne, nicht auf den Kopf gefallen, dann da sitzt und halt so einen Wissenschaftler fragen kann, ist dann eine wahnsinnig zugängliche Angelegenheit. Musste ich jetzt nur darauf kommen, als du sagtest, hier ein Sachbuch ist natürlich schwierig jetzt als Hörbuch zu verpacken, aber wenn du deine, ich sag mal, ne, deine akademische Seite ein bisschen aufbohren willst, dann findest du, glaube ich, in guten Podcasts auch gutes Futter, das ebenso quasi auf Autofahrten und während des Aufräumens zu benutzen ist.
Ich würde
Ja, ich würde dem, also mir ist vorhin durch den Kopf gegangen, Hauptkonkurrenz von Hörbüchern ist der Podcast. Als du angefangen hast zu reden, ging mir das schon durch den Kopf. Also ich hätte ein Problem damit, englischsprachige Podcasts zu hören, häufig, wobei dieser History, wie heißt der denn noch?
Hardcore History.
Das ging so, ja, diese Folge damals zur Atombombe fand ich genial.
Ja.
Also das ist immer noch so die eine Geschichte, aber es gibt ja auch viele Deutschsprachige, die das ist in der Tat noch so ein kleiner Konkurrenzfaktor, der da, das macht's alles nicht einfacher, ne? Dann sitzt man da und sagt sich, okay, ich will ja jetzt lesen, aber ich könnte jetzt irgendwie den Roman, den ich eigentlich schon fünfmal hätte fertig haben können, lesen oder dieses Sachbuch, was mich irgendwie interessiert. Und das Gleiche hast du bei Podcasts genauso. Das Leben ist die Hölle eigentlich, wenn wir ehrlich sind.
Nee. Jetzt so, muss ich wieder aber das bringen, was ich verdeute. Mach dich frei von diesen hier, das ist wie die Filmliste. Irgendwann habe ich die Filmliste oder die Videospielliste, das habe ich einfach zusammengeknüllt in den Müll geworfen.
Ja,
du machst das, wozu du gerade Lust hast und es gibt überhaupt keinen Grund, wenn einer sagt, ja, aber hast du, ich habe dir doch da den und den Film empfohlen. Ja, bin ich da nicht zugekommen oder ist mir einfach gerade nicht nach. Ne?
Das war auch nicht nach Abhaken gemeint, sondern ich würde beides gerne tun und was tue ich jetzt? So, das ist
ja okay. Ich habe mal was Interessantes gelesen, dass...
Oder hast du es im Fernsehen gesehen, Daniel?
Nein, das hab ich gelesen. Ich glaube, es war ein Meme. Es ging nämlich darum, es man hat natürlich dann auch immer so eine, also so ein gewisses Ding, was? Das hast du noch nicht gelesen, das Buch? Oder was? Den Film hast du noch nicht gelesen? Ja. Das ist schon so eine Bewertung reinmacht, was ja eigentlich schlecht ist. Also eigentlich müsstest du sagen, hör mal, ich freue mich für dich, dass du noch hier Spotlight erleben kannst. Du hast ja noch nicht gesehen. Hör mal, ist super toll. Viel Spaß damit, ist klasse. Und nicht sozusagen das Pendel in die andere Richtung schwingen lassen, wie, ja, sorry, also den hättest du eigentlich schon vor 3 Jahren sehen müssen. Der war der richtig wichtig.
Okay, das sehe ich kritisch, gebe ich zu. Darf ich, wenn ich mich da kurz erklären darf, weil häufig ist das ja so gemeint, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Du hast den Paten noch nie gesehen?
Ja, okay.
Das Problem ist, dass das manchmal ja vielleicht gut. Absichtlich auch wirklich so gemeint ist. Wie konnte ich dir jemals, so diese Enttäuschung, wie konnte ich dir jemals unterstellen, Ahnung zu haben von dem, was du da erzählst, wenn du noch nicht mal, keine Ahnung, du hast noch nicht mal Foucault gelesen und willst mir hier was über Strafe und Recht erzählen? Ich habe keine Ahnung. So.
Ich würde gerne diese Patendiskussion wirklich kurz einmal aufgreifen. Die habe ich letztens, die habe ich 1:1. Ich hab die mit dem Pepe, dem Patrick hier, geführt. So, ein Hörer unseres Podcasts, der auch Layouts macht für uns. So, und es ist eben dieser Punkt. Der Pate, also der wird abgelehnt in unserem Freundeskreis.
Nein.
Also, Moment. Lass mich kurz die Szene, es geht um alles, Folgendes. Ja. Ich habe... Ja, der wird mehr oder weniger abgelehnt in unserem Freundeskreis, weil das Interesse Mafia-Filme nicht da ist. Jetzt ist die Frage, kann man den Paten ignorieren als Filmliebhaber, wenn man sagt, ja, aber das Mafia-Thema interessiert mich nicht?
Es gibt eine eindeutige Antwort darauf.
Ja, das sehe ich auch so.
Du kannst auch nicht Philosoph sein und sagen, ah, wisst ihr, für die Antike interessiere ich mich nicht. Das ist nicht
mein Ding. Ja, aber die Frage ist ja, ob jeder wirklich Philosoph sein will. Also ob jeder. Also es gibt,
ja, aber wenn du, ja, aber wenn du jetzt in deinem Kreis von Freunden bist, in dem philosophischen Kaffeehaus, hier jeden Samstagabend, und ihr unterhaltet euch über Philosophen und hört euch. Aber
merkst du, der hat Aristoteles noch nie gesehen.
Genau.
Nie gelesen. So, weil er eben sagt, aber Antike interessiert mich nicht. Ich hab hier nur, keine Ahnung, hab Shoppen
aber. Ja, gut, aber da geht es ja irgendwie noch so ein bisschen um Wissen. Ich sag mal, bei Filmen geht es doch viel
auch. Aber bei Filmen geht es auch um Wissen.
Ja, da geht es doch einfach darum. Ich muss nicht wissen, ich muss nicht den Paten kennen, um einzuschätzen, ob mir ein aktueller Film gefällt oder nicht. Das ist ja das, wofür ein Film dann da ist. Ja. Ob er dann objektiv, filmtechnisch gesehen, super ist oder ob man da irgendwelche Filmtechniken, keine Ahnung. Dafür müsstest du andere Geschichten kennen. Und du kannst auch immer sagen, hör mal, wenn du den gut fandest, dann musst du den Paten gucken, weil der ist noch 5-mal besser. Das ist dann eine völlig andere Diskussion. Aber ich finde nicht, dass du, um irgendwie jetzt eine Baucheinschätzung dazu zu geben, das irgendwie...
Würde ich dir recht geben.
Ja, für eine Baucheinschätzung. Also, ich musste gerade über Daniel, wir beide haben uns jetzt gerade als richtige Hardliner hier geoutet und uns
Freunde gemacht. Wir sind ja mit Sicherheit, aber das macht ja nichts.
Dafür ich habe auch nur den ersten Paten gesehen, um das jetzt...
Ja, aber das...
Immerhin.
Aber auch erst nachdem ich in diesem Podcast quasi zu Tränen hier fertig gemacht habe. So schnell
das ist ein bisschen, das ist ein bisschen aber, traurig eigentlich. Ja.
Nein, aber, ich bin so, durch diesen Podcast bin ich dazu gekommen quasi. Das ist noch nicht so lange her. Da haben wir uns darüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, den habe ich noch nicht gesehen. Und dann kam, glaube ich, auch dieses Was. Und
genau. Aber
jetzt liegen sie alle hier, weil ich, und genau. Das ist so der Unterschied, ich bin mir schon bewusst, dass das irgendwie ein Film ist, der, also das war ich mir vorher schon, dass der irgendwie ein bedeutendes Werk der Filmgeschichte sein muss, weil sonst würden nicht alle Leute sagen, dass er das ist. Also wirklich alle, ne? Also das war mir schon bewusst und damit war mir irgendwie auch bewusst, da ist irgendwie eine kleine Lücke da, die mich aber nicht wirklich gestört hat. So und ja.
Aber wir haben jetzt eigentlich Daniels Meme dann voll erfüllt und haben dich eigentlich dann zum Paten gegängelt.
Ne? Genau, durch unsere... das ist das Problem.
Ja.
Ja. Und das ist etwas, das man abschalten sollte. Das ist eigentlich der schlechteste Weg. So überzeugst du niemanden. Ne? Also das ist das. Da bringst du, ihn sozusagen eher in die Zwangslage. Hier schreib dir eben auf die Liste, das ist Kanon. Hier, mach mal.
Also so habe ich mich jetzt da, glaube ich, noch nicht gefühlt. Für mich war das eher der Anlass, das wirklich mal anzugehen. Ich glaube, was ein Problem sein kann, ist, dass du den Film damit selber nochmal deutlich erhöhst. Indem du nämlich sagst, das ist ja, ne, so, und du sagst der Person dann plötzlich, das muss ein super Film sein, und die Person geht dann daran und muss dann denken, boah, ich werde jetzt gleich sowas von geflasht, weil der muss so super sein, dieser Film. Und dann kommt am Ende eben ein guter Film raus, wo du aber nicht sagst, oh, das hat mich umgehauen, weil die Erwartungen dann zu hoch waren für das, was man am Ende dann bekommt, sozusagen.
Klar, das kann.
Aber Gott sei Dank erfüllt der Pate die Erwartungen. Also.
Es wird sicherlich, und wenn es nur ist, um anderen Leuten auf die Nerven zu gehen, Leute geben, die sagen, der Pate 1 gefällt ihnen nicht. Es ist so. Ja. Ist doch auch völlig okay.
Ist und ein vor bisschen allen, zu langsam.
Das ist dann wie, das Thema müssen wir gleich noch wie natürlich auch, wie Essen, also ein bisschen Geschmack ist ja immer dabei, deswegen diskutieren wir auch so gerne auch über Marvel und so ein Zeug, weil wir mögen ja auch alle nicht die gleichen Filme. Jeder hat immer wie häufig wurde das sicherlich, kennt das jeder, einem wird ein Film empfohlen, man sieht den und fragt sich, was fanden der jetzt so toll daran?
Genau.
Und umgekehrt genauso, du wirklich aus ganzem Herzen empfiehlst du jemanden einen Film und der sagt dir nachher, boah, war okay. So, und denkst du, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. So, daran merkst du ja auch, dass.
Aber würdest du denn sagen, also ich stelle mir immer so die Frage, jeder hat Genres, die er nicht mag. Ne? Also, was weiß ich, Horrorfilme mögen einige Leute nicht. Ne?
Ja.
So. Aber was ist, wenn man sagt, okay, du magst keine Horrorfilme, aber es gibt sozusagen, ich habe hier so drei Filme, das ist so für mich die Exzellenz, die es hier gibt. Also das ist so das, was das Genre so ausmacht. Horror ist jetzt sehr schwammig, weil es sehr viel ist, aber zum
Western.
Beispiel...
Western, ist auch gut.
Western, genau, auch so ein Ding. Auch ganz viele Leute, die mögen keinen Western. Aber hier sind drei Western. Das ist so, ne, hier für mich die Exzellenz, die man sozusagen gesehen haben muss.
Ja.
Auch wenn dir das Genre nicht gefällt, sind die trotzdem vom Filmischen her exzellent. Das ist
ja
handwerklich.
Aber Daniel, dann gehst du da als Filmfan dran. Und ich glaube, ein anderer Filmfan wird das dann auch einschätzen können und der kann dann eben auch auf dieser Ebene dann diese Filme gucken, auch wenn die eigentlich nicht seinem Genre entsprechen. Mhm. Aber du musst überlegen, ne, wie viel Zeit, nicht jeder guckt so viele Filme wie wir und schon gar nicht vielleicht die Art von Filme, die wir auch manchmal gucken. Deswegen, ich glaube, das muss dann in diese Beurteilung auch mit rein, weil mit einigen Leuten würde ich mich quasi auf so ein Feld nicht einlassen.
Ja.
Weil du kannst nicht jemanden, der quasi, der guckt gerne Marvel-Filme und ab und zu mal einen Star-Wars-Film und Star Trek hat er noch nie gesehen, und dem sagst du jetzt, pass auf, ich gebe dir mal jetzt hier die besten drei klassischen hier Horrorfilme oder was weiß ich hier aus den 80er, 90er, keine Ahnung, ja. Ne, wie ich sag hier, jetzt läuft gerade Hellraiser, ne, zeigen sie gerade neu im Kino, guck dir den mal an, der ist total irre. So, da kannst du ja keinen reinschicken, der dir, ne, von dem du nicht weißt, so, der kann jetzt so eine Art von Kultklassiker genießen. Und am besten auch, wenn er dir sagt, eigentlich macht er gar keine Horrorfilme. Das geht ja nicht.
Ja, aber kann man, ist das nicht immer Genre, also ich werfe jetzt mal Titanic in den Raum.
Ja.
Ja.
Ne? Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die sagen würden, boah, muss ich nicht gucken. Und trotzdem hat dieser Film ja eine Wirkung auf die Filmlandschaft gehabt. Also kann man ja jetzt nicht abstreiten.
Ja,
genau,
Frage.
Aber darauf will ich hinaus, dass ein Filmfan jetzt aber sagen würde, wenn du sagst, das sind, du, ne, ich betrachte dich als jemand, der weiß, wovon er spricht, ich bin eigentlich kein Western-Fan, aber die drei guten Western, die du meinst, ja, die kann ich dann angucken und dann, also, dann möchte ich die ja vielleicht auch sehen, um eine Wissenslücke zu schließen. Wenn du dich aber gar nicht so für Filme interessierst, dann gibt es auch keine Wissenslücke, die du schließen möchtest. Und wenn ich jetzt natürlich, also Titanic ist ja super, ja, das ist eigentlich ein Camerons Meisterwerk, ja.
Ich meine, der
Gesellschaftskritik, den muss man nicht nur als kitschige Romanze sehen. Das funktioniert eigentlich auch so ganz gut und der ist vor allen Dingen sehr unterhaltsam und der ist überhaupt in keinster Weise langweilig. Ist auch
weil Billy
kein
Zane mitspielt.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich meine, Billy Zane spielt mit, das kann nicht langweilig sein. Insofern.
Ja, 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 aber wahrscheinlich gibt es in dem Genre noch, also in dem Bereich noch viele andere Filme, die auch ihre Wirkung auf die Filmlandschaft haben, wo man auch als, also wir jetzt wahrscheinlich sagen würden, ja gut, nehme ich einfach mal so hin, muss ich mir aber nicht unbedingt angucken. Oder keine Ahnung.
Klassisches Beispiel hier, ne, die typischen Romcoms, ne? Also Romantic Comedy Filme.
Genau, ja.
Da gibt's, ne, so, das ist zum Beispiel ein Genre, was ich größtenteils nicht mag, weil die meistens sehr platt sind. Aber auch da gibt es exzellente Filme. Wie beispielsweise Harry und Sally, der sehr, sehr gut ist.
Das hast du ja durch den Ältesten rausgesucht.
Ja, sorry, der ist aber nun mal sehr gut. Nenn mir einen besseren.
Ja, ich bin auch nicht so ein Romcom-Fan, aber es gibt auch aktuelle gute, glaube ich. Ich hatte mal immer welche gesehen, aber kann mich jetzt natürlich nicht
erinnern. Ich habe irgendwann mal welche gesehen. Ja. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding. Es ist eben, die Frage ist eben, ja, abseits, ich mag zwar,
das Genre. Up in the Air. Na, war das.
Ist keine Comedy eigentlich. Also, nee? Ist Tragikomödie. Schwierig.
Ja, das ist recht.
Ist eigentlich sehr, ist ein sehr trauriger Film eigentlich.
Ja, das ist auch wieder recht.
Was ich eben so interessant finde, ist eben, ne, ich mag zwar keine Mafia-Filme, aber den Paten kann man sich trotzdem mal angucken.
Ich, wie gesagt, ich bleibe ein bisschen mal im Statement. Wenn er jetzt ein Filmfan, dann hat er den eh schon gesehen, weil der eben, wie Patrick auch sagte, den Einfluss, den so ein Film auf eine Filmlandschaft hat, wenn einige Namen einfach überall genannt werden, ja, dann bist du doch, dann fühlst du dich doch selber nicht wohl in deiner Haut, ne? So wie du dich als Philosoph nicht wohl in deiner Haut fühlen solltest, wenn du mit Philosophen am Tisch sitzt und du sagst, ja, ne, Platon nie gelesen. So, das geht einfach nicht. So, und da wird es dann alles klar, um hier mitreden zu wollen, um zu wissen, wie hat sich Filmhistorie entwickelt. Wenn du irgendeinen neuen Gangsterfilm sehen möchtest, Mafiafilm sehen möchtest, ja, dann ist tatsächlich ganz clever, wenn du dir den Paten vorher angesehen hast, weil dann wirst du wahrscheinlich viele Dinge wiedererkennen und vielleicht sogar Sachen erkennen, wo du sagst, oh, das meine Güte, das haben die ja vor all den Jahren noch viel besser gekonnt.
Ja, das stimmt.
So, jetzt, du hattest das vorhin einmal kurz dieses fürchterliche Ereignis vor kurzem, als wir Enemy gesehen haben. Ich möchte das nicht in seiner Breite hier auskosten. Aber
erzähl erstmal kurz, worum es geht in Enemy. Also, damit die Leute wissen, was
okay. Das geht nicht. Das sollten wir nicht. Also, es ist ein Film mit Jake Gyllenhaal. Der ist ein bisschen noir. Es scheint um einen Mystery-Fall, er glaubt, der Hauptdarsteller findet ein Double von sich in dieser Welt und dann versucht er herauszufinden, was tut er. Und dabei, ich finde, da sollte man es einfach belassen und dann guckt euch den Film einfach an. Ich finde den großartig und Daniel offensichtlich auch.
Ja, so. ich fand den auch sehr gut, ja.
Ja, aber wir waren aber auch die Einzigen in dem Raum.
Das gibt's stimmt,
den, ja. Gibt's den als Stream oder gibt's den nur im Netz? Nur als DVD.
Den gibt es nur irgendwo.
Schön versprochen.
Den
musst du dir als Blu-ray kaufen.
Nein, es hätte ja sein können, dass sie ihn bei einem Prime-Anbieter oder Netflix
natürlich,
oder so.
Natürlich.
Also ja. Darum habe ich gefragt.
Ja. Nein, soweit ich weiß nicht. Nein. Ich kann ihn dir auch leihen über drei Ecken.
Die Blu-ray, indem du einen Link zuschickst. Die Blu-ray dürfte, aber heutzutage Blu-rays, ich weiß nicht. Ich hatte fast The Witch letztens gekauft für 3 Euro auf Blu-ray, aber.
Für 3 Euro?
Ja, dann habe ich ja, und 3 Euro Versand gebraucht dann eben, ne? Aber
ja.
Gebraucht heißt, die Packung ist einmal aufgemacht, hat einer gesehen, wie er zugemacht und dann wird es verschickt, aber dann war das Angebot weg, als ich es bestellen wollte.
Ah, okay.
Ja, gut, aber Enemy, haben wir gesehen.
Also, mein Problem war, ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen gewundert über einige der Aussagen und die möchte ich hier diskutieren. Ich habe eine Vermutung und die zielt direkt wieder auf die Marvel-Filme hinaus.
Wir drehen uns weiter im Kreis,
jetzt hör auf, direkt bei dem Stichwort Marvel in Rage zu verfallen. Es geht lediglich darum, dass ich das Gefühl habe, die Sehgewohnheiten sind mittlerweile darauf ausgerichtet, dass du nach Checkliste eine Story abarbeitest. Und ich das Gefühl habe, dass das, was erzählt wird, wird wichtiger, obwohl wir es mit dem Medium Film zu tun haben, als das, wie etwas erzählt wird. Und ich finde, da sind die Marvel-Filme ja einfach ein ideales Beispiel.
Ne? Da fängt's. Da sind sehr viele Filme ein ideales Beispiel. In vielen Filmen haben wir sehr viele Dialoge. Aber Film ist eigentlich allen voran erstmal ein optisches Medium. Mit Bild und so.
Ja, und aus vielen Kommentaren und habe ich dann eben, ne, immer wenn ich, also ich habe mir mittlerweile schon was angewöhnt, ich bin skeptisch, wenn dir jemand in der heutigen Zeit sagt, mit den heutigen Filmen, die kommen, der Film war langweilig, dann ist das manchmal, finde ich das ein schwieriges Argument, weil ich das Gefühl habe, oh, man kann doch so viel noch daraus ziehen. Und bloß weil es in der Szene gerade augenscheinlich keine Checklist an Story-Handlung weitergeführt wird, heißt das nicht, dass da nicht passiert. Und wenn du es mit, ich sag mal, den Großen der Filmregisseure zu tun hast, dann ist die Aussage eigentlich schon völlig abzuweisen. So, ich wollte das nur einmal so zur Debatte stellen. Es ist etwas, das mir quasi immer häufiger passiert. Ne, ich habe ja, ne, ob das dann mit ehemaligen Arbeitskollegen, und dann zeigst du Filme und dann begegnen einige Statements, begegnen einem immer wieder. Und dann siehst du ja häufig, dass Leute, die Filme gerne gucken, Filme anders konsumieren, als Leute, die Filme nur ab und zu mal gucken und dann gehen sie mal in Transformers und den neuen Fast and the Furious und so weiter. Ne, und dann habe ich das Gefühl, sind die vielleicht schon konditioniert darauf, dass sie eigentlich sagen, ja, so, also, das ist dann schwierig zu formulieren, ohne dass man gleichzeitig den Leuten auf den Schlips tritt. Aber auf Explosion möchte ich jetzt nicht hinaus, aber eben, ne, Marvel schafft das ja auch ohne nur die ganze Zeit Explosion zu, aber irgendwas muss da passieren. Und es muss irgendwas, am besten hier, die schlimmste Entwicklung eben noch, diese Post-Credit-Scenes, in denen dann auch nochmal, wer taucht denn jetzt, ne, Checklist, der taucht als nächstes auf. So, ist der jetzt tot? Nein, der ist auch nicht tot, alles klar, da ist er wieder aufgestanden und so weiter. Und es ist eigentlich nur, bei den Marvel-Sachen ist das eben so interessant. Ja, ich könnte dir jetzt eigentlich brauchst du von Black Panther nur die Checklist hier. Ich könnte sagen, so, was ist da passiert? Also den Film brauchst du nicht, der Film ist 2,5 Stunden lang, der lohnt nicht. Da kann ich dir da kannst du dir wirklich hier eher die Zusammenfassung geben. So, das, Entschuldigung, das aber eigentlich ist das ja genau das Argument, was ich vernichten wollte, dass einige Leute den Film danach beurteilen, was da passiert und nicht, was sie dort sehen können. Und ich manchmal dem einen oder anderen gegenübertreten möchte und sagen möchte, weißt du mal, so wie du Filme guckst, da kannst du eben auf Wikipedia dir die Kurzzusammenfassung runterlesen und dann hast du dasselbe eigentlich für dich offensichtlich, das Wichtige für dich eigentlich schon rausgezogen. Wenn dich wirklich der Rest des Films, wie die Kamera positioniert ist, welche Bilder da präsentiert werden, welche Farben der benutzt hat, was die Darsteller können, wenn das völlig irrelevant ist für dich.
Hast du mal The Straight Story gesehen?
Nee,
von Lynch?
Nee. Bei Lynch bin ich.
Das ist ein atypischer Lynch-Film. Okay. Den hat er für Disney gemacht. Da geht es darum, dass ein älterer Mann hat einen Herzinfarkt oder sowas und will seinen Bruder besuchen auf, weiß nicht. Ist weit weg. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit weg. Ist sehr weit weg. Aber der hat keinen Führerschein. Das heißt, er sitzt dann auf seinem Gartentrecker und fährt dann bis zu seinem Bruder. Ende. Das ist die Handlung. Das ist der Film. Das ist die langsamste Roadmovie, was man so haben kann. Aber es geht, darum geht's. Also der Film ist nicht nur Plot und Story.
Guck dir jetzt nochmal unter dem Gesichtspunkt, was ich hier gerade losgelassen habe, Duell an von hier Spielberg. Duell? Wie heißt der? Doch, Duell, ne? Oder? Wie heißt der? Der LKW, der hinter dem...
Ja, genau. Sorry, ich war schon wieder bei dem Scharfschützenfilm mit Ed Harris. der uns im Laufe unseres Lebens sehr oft begleitet.
Ja. Nein, aber nochmal, ich kenne das in gewisser Weise, ich meine, ich kenne diese beiden Filme jetzt nicht. Ich kann da jetzt nicht sagen, wie das bei denen ist. Du willst ja aber in erster Linie ja auch nicht eine Landschaftsdokumentation sehen, sondern du willst eine Geschichte erleben. Und ich glaube, wenn das gut eingebaut ist, funktioniert sowas auch. Aber ich weiß, ich habe es jetzt seit Jahren nicht nochmal versucht, vielleicht sollte ich es nochmal. Als ich relativ jung war, habe ich 2010 Odyssee im Weltraum mal gucken wollen. Und ich habe irgendwie den Flug zum Mond, da habe ich ausgeschaltet, weil mir das zu lange dauerte.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für uns.
So, da müsste ich müsste noch mal gucken, ob sich da was bei mir geändert hat diesbezüglich. Aber irgendwie, also ich kann das schon nachvollziehen. Und ich glaube, das ist wieder der gleiche Unterschied, nämlich zwischen demjenigen, der eher ein Filmfan ist und das auch mit einem gewissen künstlerischen Aspekt guckt, und denjenigen, der eine gute Unterhaltung will, in welcher Form auch immer. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt was Lustiges oder Actionreiches sein, sondern der einen Abend eine gute Geschichte erzählt bekommen will. Und dann ergibt das eine teilweise das andere. Also mir ging jetzt zum Beispiel gerade Breaking Bad durch den Kopf, weil ich finde, die haben auch sehr viel mit super Landschaftsaufnahmen und so gearbeitet. Das fand ich grandios. Aber da passte das irgendwie auch zusammen. Es kann aber auch sein, dass du manchmal den Eindruck hast bei solchen Geschichten, ja, jetzt habe ich verstanden, aber komm zum Punkt. Also ohne das jetzt für die beiden Filme zu meinen, die kenne ich wie gesagt nicht. Nee, aber
das ist eben ein schwieriges Ding, weil, wie Matthias schon sagt, die Sehgewohnheiten verändern sich. Man sieht das besonders gut bei den Filmen im Bereich Action oder auch Horror, ne? Die Schnitte werden schneller, alles muss irgendwie mit markiger Musik unterlegt werden. Wenn man sich einen modernen Horrorfilm anschaut, auch einen sehr guten Horrorfilm, der modern ist oder sowas, und dann nochmal einen Blick auf Shining wirft oder so, dann ist das schon teilweise dann unglaublich, wie langsam und wie schwierig es ist, sozusagen dann diese Atmosphäre aufzubauen, die Kubrick versucht da aufzubauen innerhalb dieses Hotels.
Guck dir jetzt nochmal Rosemary's Baby an.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Faktor.
Patrick, hast du ihn gesehen? Wahnsinnig langsam. Das gibt's doch gar nicht.
Nein, Patrick, das ist großartig. Du wirst, das ist toll, kannst du noch was entdecken.
Jetzt lass ihn, heb ihn noch nach oben und dann...
Genau, das war voll das Meme wieder erfüllt hier.
Genau.
So, erstmal bestellen hier.
Auch ein netter Horrorfilm. Ja.
Das ist auch ein sehr schöner Film, der eben auch auf einem ganz anderen Niveau funktioniert.
Ich fand das aber gerade bezeichnend, als du Patrick, das vorhin so, ne? Der Film soll keine Landschaftsaufnahmen zeigen, der Film soll eine Geschichte erzählen. Und da hätte ich direkt... Der Film muss keine Geschichte erzählen. Der Film ist ein Film, der kann zeigen, ne, das ist eben das eigene Medium. Das ist nicht die visuelle Darstellung einer Kurzgeschichte oder einer Geschichte. Aber deswegen ist vielleicht auch dann die unterschiedlichen Ansprüche vielleicht auch an das Medium, das ich dann da konsumiere.
Ja, und mir ging gerade durch den Kopf, wir leben ja auch in einer, also ne, das, ich glaube, es ist natürlich auch, du lebst in einer schnelllebigeren Welt. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel Zeit man sich nehmen muss, um ein Buch zu lesen. Ich, ehrlich gesagt, empfinde ich es beim Film nicht anders. Also, ich finde, eine Serie oder irgendwie ein bisschen YouTube zu gucken, ist eine Geschichte, aber sich für einen Film muss man sich auch Zeit nehmen inzwischen. Also, 2 Stunden so einfach einen Film zu genießen, war für mich jetzt in den letzten Wochen, so vor dem Urlaub, war das viel Zeit, die da drauf gegangen ist, um Film wirklich zu gucken. Und ich glaube, das bringt dann auch immer eine gewisse Erwartungshaltung mit sich. Und die kann eben unterschiedlich sein, die kann auch von Film zu Film unterschiedlich sein. Also ich sag mal, ich habe mir den Marsianer, das ist ja diese Geschichte, ne, auf dem Mars vergessen und so, den habe ich mir im Kino angeguckt, weil ich die Landschaft auf einer großen Leinwand sehe, also weil ich die Bilder, spielten die Bilder für mich eine andere Rolle. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob die so berauschend waren oder nicht, aber das war für mich der Grund, um diesen Film im Kino zu sehen und nicht irgendwie nur zu Hause. So, da bin ich dann auch mit einer anderen Erwartungshaltung daran gegangen, als ich jetzt vielleicht an an die Verlegerin dran gegangen wäre. Ne? Da ist sozusagen eine ganz andere Vorstellung von dem, was einem der Film und was einem der Abend dann bietet.
Ich habe The Straight Story gerade schon mal in den Einkaufswagen gepackt. ich muss auch gucken, ob ich vielleicht noch was anderes dazu stelle, weil ich dann schauen wir mal, ob man den dann mal guckt und mal einfach mal was anderes haben. Ich fände das ja toll. Also ich hab dich ja beneidet, Matthias, ob der Möglichkeit an der Uni irgendwie hier, ne, mit Beamer und so, und dann habt ihr euch so Klassiker angeguckt. Das ist ja in unserer Filmrunde
ein bisschen... Was war denn daran zu beneiden? Jetzt entschuldige mal, das schlimmste Ereignis war noch hier der Superfilmabend. Du hast eine Runde aus Leuten, die weder LA Confidential noch hier John Carpenters Das Ding kennen. Ja, ich dachte, das ist ja ein todsicherer Abend und die haben beide Filme gehasst. Und dafür habe ich sie gehasst.
So. Und das völlig zu Recht. Aber das ist eben so ein Ding, ich weiß nicht, ich finde das ja toll, wenn man dann eben so wie bei den Sopranos, ich weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnert, da gab es eben auch die Frauen, die dann so eine Filmgruppe hatten und dann gucken die sich dann Citizen Kane an und haben dann so Diskussionsfragen dann zu dem
Film. Ja. Oh, das ist irgendwie... Na gut, da würde uns nichts verhindern.
Ja, aber es ist bei uns ist es auch immer schwierig mit den Filmen. Die Filmauswahl ist kompliziert.
Ja, es wird auch irgendwie immer schwieriger.
Es wird wirklich immer schwieriger. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, das ist irgendwie kompliziert. Aber
wir werden älter. Daniel,
wir werden
wir werden älter und ich glaube, das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess, wie bei allen, auch Hobbys vielleicht auch und politischen Haltungen genauso. Man wird einfach festgefahrener und vielleicht auf natürliche Art und Weise intoleranter gegen
Ja, aber guck mal, wir haben doch letztes Mal, wir haben die erste Folge geguckt von dem Yorkshire Killer.
Ja.
Ne, diese dreiteilige Filmreihe, so eine Miniserie, drei Filme, die in unterschiedlichen Zeiten spielen und grob im Norden Großbritanniens spielen. So, in Yorkshire eben. So. Und das hat leider gar nicht funktioniert. Also ich hatte dir die dann ausgeliehen, du hattest dann weitergeguckt. Was war denn dein Fazit da anschließend? Ich hatte ja letztes Mal davon erzählt.
Achso, aber das ist ja nicht unbekannt. Ich fand die sehr gut, hab aber dann eben dann an kleine Nicklichkeiten gehabt, wie das Ende, glaube ich, von Teil 1 und 2.
Ja, genau.
Leider hattest du mir ein bisschen hier durch ne,
ja.
so Stimmung ein bisschen verraten, in welche Richtung das vielleicht enden könnte. Aber ich war durchaus, ne, es ist eine Detektivgeschichte, es ist eine düstere Detektivgeschichte.
Ja,
mit tollen Darstellern.
Neo-Noir, genau.
Gute Darsteller, die dann auf einmal wechselnde Schauplätze. Es ist, wer da irgendwie auf so Kriminalgeschichten, der kann das kannst du solchen Leuten uneingeschränkt empfehlen, meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Wer auch hier bei True Detective 1 sagt, auch das fand er gut.
Fantastisch, ja. Ja, es ist interessant. Ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob wir mal zusammen Was um Tage übrig bleibt, blieb gucken, aber ich traue mich nicht.
Ja, man darf jetzt aber auch nicht so, die Sache ist, du musst das so, und ich sag mal, diese eine schwierige Filmerfahrung da mit den Arbeitskollegen, die hat mich ja auch dann geprägt und das heißt ja nicht, dass du sowas nicht machen kannst, du musst nur deine eigenen Erwartungen natürlich an den Filmgenuss anderer realistisch einschätzen. Das heißt, du, ne, und das weißt du dann und du bringst hier den Yorkshire Killer mit und du weißt, alles klar, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Und als ich Enemy mitgebracht habe, es war mir... Ja gut, ein bisschen Enttäuschung ist trotzdem dabei, aber mir war sehr bewusst, in welche Richtung das enden könnte. Und dass dann aber natürlich niemand die großartige österreichische Serie Braunschlag mag.
Okay, ja, das war aber
fand
auch
hart. Nee, das absolut irre, ja, nee, wie da also, niemand ein Herz für entwickeln kann. Was nee. Ich sofort nach der ersten Autobahnfahrt, also nicht Autobahn, die Leute fahren da gerade Autobahn. Nach der ersten Szene fand ich das großartig und habe das genossen.
Ja, da konnte ich auch nicht mitgehen. Also das hat mich auch nicht umgehauen. Aber Enemy war wirklich toll, ja.
Könnte ich nicht ohne Untertitel gucken, glaube ich, diese Serie.
Das kann man auch nicht. Also wir haben es ohne Untertitel gesehen.
Das ist doch okay, mit Untertiteln zu gucken. Ich habe das auch mit Untertiteln gesehen.
Ja, aber bei einer deutschen Serie, das ist so...
Ja. Es ist österreichisch, also immerhin.
Ja, gut. Ich hab da ein Faible vielleicht auch für die Sprache. Ich mag das.
War auf jeden Fall nicht einfach, ja. Ja gut, ist interessant. Unterschiedlichen Geschmäcker haben wir. Viele, viele verschiedene Filme gucken wir auch nach wie vor. Ne? Also wir sind ja wirklich nicht wählerisch, was die Auswahl angeht. Wobei Matthias mag nicht so gern Trash. Das ist echt schade.
Das stimmt, ja.
Wir haben ja hier auch eine gewisse Liebe zu Trash-Filmen. Find ich auch sehr gut. Aber gut, kann man nichts machen.
Ich musste aber eine Sache sehen, dass die schlimme Konsequenz könnte daraus sein, wenn man sich gar nicht mehr eben traut, die eigenen Lieblingskunstfilme zu zeigen, dann gucken wir irgendwann nur noch Marvel-Scheiß und Star Wars und so. Und dann darf man sich nicht, also dann ist das eben so. Ist dann auch okay.
Dann, ja, aber es ist eben dann auch nicht, also weiß ich nicht, das ist, aber es ist doch schade, dass man das eben, Film ist doch ein wunderbares Medium, was man teilen kann. Ne? Also Bücher gemeinsam lesen ist schwierig. Aber Film ist eben etwas, was man gemeinsam erfahrt.
Das ist jetzt geht es quasi hier eher um, ne, Daniel und Matthias versuchen ihren Freundeskreis zu retten. Ich habe mir tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht, wenn das aber so vonstatten geht, muss man vielleicht darüber nachdenken, ob Filme gemeinsam gucken überhaupt noch die richtige Gemeinsamkeit ist.
Ja, aber was sollen wir denn tun? Sollen wir dann also, nur noch...
ja, dann müssen wir essen gehen oder kochen oder...
Ja, aber dann wird doch die Küche dreckig, Matthias.
Sport geht nicht. Ja, muss ja nicht bei mir sein. keine Ahnung. Brettspiele spielen.
Ja, das tun wir auch nicht.
Rollenspiel
spielen wir auch nicht.
Ja, aber könnten wir machen, wenn wir irgendwann merken, wir hassen die Filme der anderen Leute. Dann geht das ja einfach nicht mehr. So, aber jetzt, ich würde sagen, das führt jetzt zu weit. War aber trotzdem ein schöner Ausflug, würde ich sagen, von Marvel Mediengenuss hin zu Freundschaftsdynamiken. Und was passiert eigentlich, wenn der eine was mag und der andere nicht?
Ja. Weil bei Enemies, es scheint übrigens sehr gespalten zu sein, ne?
Hör auf, dich darüber zu informieren, Patrick. Und guck dir erst recht keine Trailer jetzt mehr an. Du weißt schon genug.
Ich gucke mir keinen Trailer an. Ich wollte nur, ja, 35-34. Also, und der Rest dazu, also, ach, das
ist ein weiteres Problem übrigens dabei. Da kannst du auch, ne? Also, haben wir ja auch dann. Ich meine jetzt nicht, aber... soll ja schon vorgekommen sein, dass man sich während der Film lief schon mal die Inhaltsangabe.
Aber sowas ist Blödsinn. Ich habe mir nur die Amazon-Bewertung angeguckt.
Alles schon da
gewesen. Wenn das dann wenigstens unter der Prämisse wäre, ja, weißt du, dann steht der Inhalt nicht mehr im Weg und ich kann nur der Form mich widmen. Aber so ist es ja nicht gemeint. So.
Das ist ein interessantes Konzept, ja. Aber gut.
Gerade läuft übrigens Gen Con. Das habe ich auch gestern erwähnt, ne? Aber wollte ich nur sagen, die großartige quasi alternative Spielemesse in den Staaten ist jetzt
angelaufen. Ja, größte Veranstaltung ihrer Art.
Und ich als Fantasy Flight Games Fanboy bin natürlich eigentlich hauptsächlich daran interessiert, was die dann Neues vorstellen und so hier X-Wing 2. Edition und bringen die vielleicht noch was zu Armada raus und neue Cthulhu-Produkte da für ihre Brettspielreihe und so weiter. Bin ich auch sehr gespannt.
Was irgendwie ganz Frisches kommt, ein paar Kleinigkeiten kommen auf jeden Fall raus. Kickstarter sind wieder ein paar angelaufen, die interessant sind. Over the Edge natürlich, 2. Edition, wahnsinnig spannend, war so ein Rollenspiel, was irgendwie in den 90ern unglaublich viele Ideen vorweggenommen hat, so die später so bei Fate mit reingekommen sind, so Aspekte und Archetypen und so Geschichten. Wahnsinnig spannend, simples Regelsystem. Da ist ein neuer Kickstarter gestartet und Warhammer 4 ist tatsächlich, letztes Mal habe ich drüber erzählt, auch wieder zum Ende des Podcasts.
Ah ja, richtig.
Ist mittlerweile das PDF, das Preview-PDF erschienen. Problematik ist natürlich, ich habe nur durchgeblättert und nicht großartig drin rumgelesen. Es ist aber wohl so, dass das alte Karrierensystem bestand ja darin, dass du immer die Karrieren gewechselt hast. Das ist jetzt so, du kannst sogar in einer Karriere bleiben und darin besser werden, sozusagen. Das heißt, die haben auch dieses Karrierensystem grundsätzlich beibehalten, aber es ist so ein bisschen angepasst. Ansonsten sehr ähnlich zu der Second und First Edition. Ich habe aber wirklich nur ganz wenig gelesen. Was mir sofort aufgestoßen ist, fand ich echt schade, aber ich habe gelesen, es soll nachgeliefert werden. Da fehlt ein Einstiegsabenteuer. Das finde ich wahnsinnig schade, weil...
Aber wir reden aber hier nur, wie viele Seiten sind das von so einem Preview?
Nee, das ist das komplette Ding. 350, glaube ich.
Ach so, und wenn das rauskommt, wird da kein Abenteuer drin sein?
Nee, da ist kein Abenteuer drin. Das meinst du jetzt? Die wollen das, okay. Genau, die wollen das
dann, glaube ich, online nach. Du hättest gerne noch eins haben wollen in dem kurzen Preview, was sie jetzt gezeigt haben.
Nee, das Preview ist das Gesamtbuch. Also es gibt, das ist das Vorab-Preview. Jetzt kannst du noch die Fehler einreichen sozusagen an die Firma. Das gesamte Regelwerk ist sozusagen da, ja.
Okay.
Ja, und ich hätte gerne ein Abenteuer gehabt da drin. Also ich finde, es gibt nichts Besseres als ein Abenteuer, was ein neues System vorstellt. Das hilft immer am meisten, auch um die Stimmung sozusagen einzufangen. Mir ist natürlich bewusst, dass einige Leute dann sagen, ja, aber wenn ich es einmal gespielt habe, dann schleppe ich das ja immer wieder mit dem Grundregelwerk rum. Ja, kann ich verstehen. Ist auch in Ordnung zu sagen, wir bringen sofort auch ein Abenteuer so raus. Also das ist, ne, das kann man auch machen. Regelwerk ist da, sofort ein Abenteuerband. Wunderbar, bin ich auch sofort zufrieden. Aber ganz ohne Abenteuer finde ich immer ein bisschen schade, weil ich dann nicht genau weiß, was ich damit tue.
Okay, er hat jetzt gesagt, jemand, der schon in dem Setting gespielt hat, für den ist das, glaube ich, nicht so ein großes Problem. Für Einsteiger ist das natürlich, hätte ich jetzt gesagt, eigentlich Pflicht. Ne? Die müssen ja irgendwas haben, womit sie da auch am besten so klischeebeladen wie es nur geht, weil irgendwie müssen die ja ins Rollenspiel-Hobby reinkommen. Ne?
Ja, und also vor allen Dingen geht es ja dann darum, auch die Stimmung zu transportieren, ne? Dass Warhammer eben nicht D&D ist. Also vom Gefühl
genau,
her.
Genau,
ne? Das
ansonsten,
ist wichtig. Genau.
Richtig. Die Leute spielen das nämlich ansonsten einfach so.
Ja, wie genau. D&D. Und das ist ja was völlig anderes. Ja, das ist irgendwie ganz interessant und sonst weiß ich gar nicht.
Zu Warhammer gab es aber die andere Neuigkeit jetzt. Na, Neuigkeit nicht wirklich, aber hatte ich von Kill Team schon erzählt? Mm-mm. Kill Team ist eine Art Skirmish-Tabletop-Spiel von Warhammer. 40.000 in dem Fall. Das hatte schon Vorableger, aber für die aktuelle Version ist jetzt quasi, ich glaube, das ist jetzt auch schon da. Ja, das konnte man noch eine Weile nur vorbestellen und dann kannst du quasi, also ne, das Prinzip ist ganz simpel, anstatt dass du jetzt deine 2.000, 3.000 Punkte-Armeen da gegeneinander hier den ganzen Tag damit verbringst, die Armeen gegeneinander abzuwürfeln, hast du jetzt ein sehr überschaubares Feld auch, es soll sofort zur Action kommen. Und dann so Teams 5 gegen 5 zum Beispiel. Oder bei einigen Rassen auch eben vielleicht mal 10, wenn es dann irgendwie 10 Zerklinge sind. Kannst du jetzt schon auf YouTube schöne viele Gameplay-Demos ansehen und richtige Spiele. Sind ein paar witzige Ideen dabei. Eins hatte ich nur gesehen, dann müssen dann 10 Guardmen kämpfen gegen 10 hier Zerklinge, wollte ich schon sagen. Hier
Xenos.
Xenos, ja, in dem Fall die Tyranniden. Genau,
okay.
Die kleinsten, die haben. Und dann hast du davon natürlich auch eine sehr große Menge. Aber es aus 10 Guardsmen können natürlich dann auch 3 oder 4 Space Marines werden, die dann da rumlaufen. Okay. Also dieses Prinzip gefällt mir. Aber ja, es ist Warhammer. Ne? Die Preisgestaltung ist für Neulinge ist die extrem abgefahren, muss ich sagen. Deswegen.
Naja, das Schlimmste ist ja, dass man die Sachen anmalen muss und Gelände baut. Also da bin ich leider raus. Also erstens
habe ich das hängt so ein bisschen davon ab, welcher Teil des Hobbys du gut findest und nicht. Das Anbemalen, glaube ich, finde ich noch okay. Das selbst richtig zusammenkleben und vor allen Dingen dann die Geländeteils kleben und anmalen in so großflächig, das glaube ich, hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Wie gesagt, wollte ich nur erzählen, ist zum Sci-Fi-Setting und ich glaube, das könnte auch sehr spannend werden.
Gucken wir mal, was noch so zur GenCon erscheint.
Genau, aber wir haben die Zeit rinnt. Wir sind hier, wir haben die Aufnahmezeit läppert sich. Hat jemand noch was unbedingt loswerden soll? Dann sozusagen gesagt, finden wir zum Ende.
Nur kurz, hast du meins neue, also in No Man's Sky nochmal reingeguckt? Oder hattest du da überhaupt jemals reingeguckt? Keine Ahnung.
Nee, habe ich nie selber gespielt. Okay. Aber ich habe von diesem neuen Update gehört, was offensichtlich alles neu macht.
Ja, darum.
Und jetzt auf einmal ist das Spiel da, was man uns eigentlich versprochen hatte.
Darum hatte ich mich ja interessiert, ob du da schon, also ob du das damals getestet hast und ob du quasi jetzt da reingeguckt hattest. Aber das hat sich dann erübrigt.
Du hast es und hast schon gespielt oder?
Nee, ich habe das damals, bin von dem Hype erwischt worden, habe es mir gekauft und ja. Ich habe jetzt aber noch kein Update gemacht, oder um mal zu gucken, ob es besser ist oder nicht.
Ich habe gute Sachen gehört. Banner Saga 3 ist raus, ne? In der Hinsicht. Die große Trilogie ist jetzt endlich beendet.
Hat mich verloren.
Im zweiten Teil schon, ne?
Ja, zweiten Teil habe ich schon nicht mehr gespielt. Das Kampfsystem fand ich, ich weiß nicht. Hat mich.
Man kann es auch auf leicht stellen.
Ja, aber einfach. Es war, weiß nicht, irgendwie. Hat mich dann, nee, also die Wartezeit war mir zu lang. Das ist ein bisschen so, als wenn du Essen bestellst und dann kommt das Essen nicht. Dann irgendwann,
Ich wollte, also zu der Analogie fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also,
nee, das ist echt krass.
Das erinnert mich an, ich weiß noch, dass ich mal mit Patrick eine Pizza bestellt habe, die irgendwie, weiß nicht, anderthalb Stunden oder so geliefert wurde. Aber die war immer schon unterwegs.
Aber sind das nicht abgeschlossen? Sind die einzelnen Teile nicht abgeschlossen?
Nee, das endete mit so einem Cliffhanger, der erste Teil.
Ja, okay. Und der zweite ähnlich.
Also ich habe schon. Ich habe gerade nachguckt, 17 Minuten in der Steam-Bibliothek für den ersten Teil.
Mhm. Ach du je, okay.
Ja, weiß nicht. Ist ja, also, ne, keine Frage. Optisch wirklich sehr, Präsentation wirklich toll, aber.
Man darf das, ne, also das ist ja kein AAA-Titel, ne? Der merkwürdige Comic-Stil, aber die doch sehr schöne Musik, wie ich finde.
Der Comic-Stil war gut, ich fand das toll. Das hat mir gefallen.
Ja, aber wenn wir das jetzt hier so als, ne, also man darf das jetzt nicht als super, super AAA-Titel hypen, die Leute erwarten sonst was. Also, das ist schon ein sehr kleines Produkt, aber das hat sich durch seinen Charme. Hat das funktioniert? Da haben viele Leute gut gefunden und dann kamen natürlich die Probleme dann hinzu, weil dann, glaube ich, wie war das? Die Lizenz war dann weg oder die Firma, die das eigentlich gemacht hatte, war pleite und dann mussten sie das nachmachen und dann wurde der Name, konnten sie nicht mehr wiederkriegen und so weiter und so fort. Da gab es ein paar Probleme mit und naja, ist ja jetzt nur eine Meldung und finde ich ganz interessant. Ich habe den dritten Teil auch noch nicht gespielt. Ich stehe jetzt vor der Frage so ein bisschen. Das passt vielleicht auf die Pizza-Analogie. Soll ich jetzt überhaupt noch, also soll ich jetzt 1 und 2 nochmal spielen oder direkt in 3? Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was los war.
Ja. Guter Punkt, ja. Ja, und dann ist es auch irgendwie nicht, also dann hat es mich dann auch irgendwie inhaltlich dann doch verloren. Also ich hätte jetzt auch keine Lust, den ersten Teil nochmal zu spielen, muss ich sagen.
Ah, das ist eigentlich schade. Okay. Ja, das heißt, das Gameplay hat dir auch wirklich nicht zugesagt. Ne?
Nee, die Entscheidungssachen waren ganz witzig. Also das ist wirklich toll, das macht Spaß. Aber die Kämpfe fand ich dann doch irgendwie zu merkwürdig. Also das war mir dann doch irgendwie immer zu ähnlich. Weiß ich nicht. Komisches System. Aber gut, ist... Weiß nicht, vielleicht unterschätze ich das auch und das hat wesentlich mehr Tiefe gehabt, als ich dem anerkennen möchte. Ich meine, dass es schon ausgeklügelt war, hat man ja gesehen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und so weiter, aber so richtig, richtig gepackt hat's mich dann am Ende, also für den zweiten Teil nicht mehr, einfach weil es damals, als ich da heiß drauf war, war es eben nicht da. Also genau. Dann.
Ja, das kann ich verstehen.
So, dann, nee, also tut mir leid, jetzt ich bin jetzt völlig andere Person.
Meine Interessen haben sich jetzt zum 180
Grad. Genau, völlig, ist völlig anders. Ist, weiß nicht, ich habe hier die Prinzen von Emma gelesen hier. Hier können wir gar nicht.
Nordische Mythologie ist jetzt überhaupt nicht mehr.
Genau, ist nicht mehr alles innen. Genau, ist überhaupt nicht mehr innen. Wir sind jetzt hier im, weiß ich gar nicht mehr, wo wir gerade sind. Keine Ahnung, Piratenzeitalter.
Nee, das ist auch schon wieder vorbei.
War doch
damals Disney, oder?
Ja, stimmt.
Piraten der Karibik.
Ja, weiß nicht.
Star Wars. Ich habe letztens noch mal Meuterei auf der Bounty gesehen. Den alten.
Mit
Marlon Brando.
Oh, okay, den, alles klar. Oh, das ist, okay, der ist wirklich sehr alt, ja.
Der war toll.
Ja. Ich, mit Anthony Hopkins gibt es, glaube ich, auch eine Fassung, die hätte ich mal gesehen.
Okay. Ja. Ich glaube, die Geschichte ist ähnlich. Ne?
Ich glaube, die Geschichte ist ähnlich, ja. Es ist, glaube ich, basiert auf wahren Begebenheiten.
Ja.
Ja, mit diesem melancholischen Eindruck der Meuterei auf der Bounty verlassen wir diesen Podcast. Ja.
Wer wäre jetzt nicht auch auf einer einsamen Insel gerne gestrandet mit den letzten Überlebenden?
Ja, kommt drauf an. Also.
Genau, damit beenden wir diese Folge und wir reden jetzt nochmal darüber, wer gerne mit wem wie lange auf welcher Insel verschwunden wäre.
Muss ich einen von euch da mitnehmen?
Nein. Nee, du kannst ja.
Patrick ist doch hier in 2 Tagen auf einer einsamen Insel, mehr oder weniger.
Nee, so einsam ist die nicht, aber.
Aber sie ist eine Insel.
Und sie ist nicht sehr groß. So groß wie Bremen.
Tja, und wer jetzt weiß, wo Patrick in den Urlaub fährt und es in die Kommentare schreibt.
Ich wollte gerade sagen, Vorschläge kommen in die Kommentare. Und was gewinnen die denn?
Genau, damit? Vielleicht gewinnen die Leute was. Ach, keine vielleicht. Ahnung.
Ja. Lagert uns jetzt hier nicht fest.
Dann schreibt Patrick
eine Postkarte. An denjenigen. Ja. Wir müssen ja mal bis übermorgen geraten haben, sonst wird es zu knapp. Ja.
Sehr gut, aber da der Podcast erst in 3 Wochen erscheint.
Genau, das ist natürlich ein Problem. Dann kann ich sie nicht von da abschicken. Ach. Oh, fantastisch. Ja, dann hat sich das auch erledigt, das natürlich. Ja. Vor allem müsste ich ja die Adresse irgendwie kriegen. Ah, ja, ja. Nee, nee. Ja,
darf ich nur mal, mir fällt gerade einer auf die. Was ist denn das Letzte, was ihr vom Fußball noch mitbekommen habt?
Dass Frankreich die Kroatien im Finale besiegt hat.
Dass Özil
das ich hier... Ja, ich will nur darauf hinaus, ne, dass wir beim letzten Mal uns schon darüber unterhalten haben, lass mal ein paar Wochen ins Land gehen und was einst die Gazetten und Fernsehen dominiert hat, spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Und jetzt interessiert es keinen. Oh, ja, ich warte doch wieder auf den nächsten Doppelpass.
Ja,
was spielt keine Rolle mehr? Dass wir rausgeflogen Fußball. Sind. Ach so, ja.
Nee, grundsätzlich. Also
ich wollte gerade sagen, weil die
DFB-Rettung und. Ah, okay, ja, da hast du recht eigentlich. Das war dann. Das haben sie.
Also Özil
ja, hat ja selber quasi nochmal sein.
Aber das hat mit Fußball ja nichts zu tun, wenn wir ehrlich sind.
Deswegen, das ist stimmt, ja. Da hat er eine. Das ist ja eigentlich Rassismusdiskussion.
Ja. Ja, aber jetzt haben wir auch wirklich keine Zeit mehr. Das ja,
die machen wir beim nächsten Mal.
Die große
Sistiment, das Smalltalk-Rassismusdiskussion.
Hervorragend. Ausgezeichnet.
Ihr könnt ja mal. Schönen Urlaub. Wenn ihr, ich gebe euch noch den Tipp, wenn ihr da euch ein bisschen reinlesen wollt, guckt mal bei Twitter bei dieser MeToo-Geschichte, was da läuft. Also Me2. Das ist manchmal echt krass, wenn da so Geschichten laufen nach dem Motto, ja, du bist zwar Einser-Kandidat, aber ich schicke dich lieber zur Hauptschule. Da passt du besser hin. Das ist schon ziemlich krass.
Das ist wirklich absurd.
Du könntest problemlos aufs Gymnasium, aber Hauptschule passt schon besser zu solchen wie dir, so ungefähr.
Weil ich der Lehrer dann nicht mag oder so. Das ist großartig, ja. Naja, okay. Gut, wie gesagt, schönen Urlaub, Patrick.
Ja, euch auch.
Ja, vielen Dank. Den werde ich...
Notgedrungen hier bei den Temperaturen.
Ja, werd ich
ja hoffentlich kommt eine Klimaanlage.
Ich hoffe.
Ja, das ist Cliffhanger.
Ja.
Kommt die Klimaanlage oder kommt die Klimaanlage
nicht? Beim nächsten Mal haben wir dann so ein schönes, gemütliches Brummen im Hintergrund von der Klimaanlage.
Das wäre toll, ja.
Ansonsten, im Herbst kommt die bestimmt irgendwann.
Ja, ich vermute sowas.
Ja, ja.
Ich vermute sowas. Gut.
Alles klar, wir drücken die Daumen. Macht's gut.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Wiedersehen.
Ciao.